Der folgende Channelcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Synaxon. Viel Spaß beim Zuhören.
Sehr lustig. Hier geht's ab.
Ein netter Einstieg. Jetzt muss ich gleich wieder zurückdrehen. Es halt hier furchtbar. So, jetzt glaube ich, ist es etwas besser. Unser Aufnahmepegel stimmt auch. So, wir sagen Hallo. Hier ist die 7. Folge von Channelcast. Nach der langen Sommerpause. Wir waren alle drei im Urlaub. Damian war im schönen Allgäu. Der Andreas ist auch, Andreas Raum ist auch in Deutschland geblieben, der war auf einer Hallig und mich hat es im Süden getrieben, ich war in der Toskana. Wir stellen uns kurz vor, es spricht gerade am Mikrofon der Christian Meyer und heute live von der SynIT 2011 in Bielefeld in der Stadthalle. Man hört sicherlich im Hintergrund auch ein bisschen die Geräusche, sind mit dabei der Damian Sicking, servus Damian.
Ja, servus, hallo.
Und der Andreas Raum, servus Andreas.
Grüß dich Christian.
So, der Damian hatte heute schon viel geleistet, hat heute schon den ganzen Tag moderiert, hat schon die Schweißperlen auf der Stirn. Wir haben es uns jetzt hier auf der Bühne gemütlich gemacht und sitzen in tollen Sesseln. Also die Ausstattung könnten wir ja fast schon mal mitnehmen, denke ich. Ne?
Nichts gegen das Sofa bei mir unterm Dach, ja?
Gut, den Tisch könnten wir mal ein bisschen größer machen, aber ansonsten ist okay. So, ich glaube draußen versteht man uns auch. Wenn uns mal jemand aus dem Chat kurz ein Feedback geben will, gerne. Dann sehen wir, dass dort auch alles läuft. Ansonsten passt soweit alles. Es klingt ja immer einfacher als gesagt, so ein komplettes Podcast-Studio hier von Damians Dachstudio hier nach Bielefeld zu bringen. Man denkt immer, das funktioniert dann alles natürlich tadellos und einwandfrei. Nein, hat es natürlich nicht. Wir hatten natürlich auch ein paar technische Probleme, aber jetzt haben wir es soweit hingekriegt. So Leute, bevor wir anfangen, wir brauchen was zu trinken und ich darf mal durchgeben.
Oh ja.
Die Synaxon-Leute hier waren so nett und haben uns eisgekühlte, richtig schön eisgekühlte Clubmate hingestellt.
Ja, Wahnsinn.
Also,
ja, Donnerwetter.
Das sind ja völlig, toll. Das sind ja andere Flaschen als die, die wir
ja,
zu Hause haben.
Ja, wir haben die mit Schraubverschlüssen.
Das sind die mit Kronkorken. Deswegen habe ich einen Öffner besorgt als Aufmacher.
Super.
Jawohl. Ist das aus den Privatbeständen von Herrn Röbers wahrscheinlich?
Ja, ne? Das kann ich mir gut vorstellen.
Der ist ja jetzt auch Fan.
Der ist auch schon Fan, ja. Den haben wir angefixt.
Ja, genau.
Den haben wir angefixt. Also zum Wohl, meine Lieben. Prost.
Zum Wohl. Bevor ich das vergesse, jemand, ein Marketing-Lobmann da draußen, hat mir gesagt, wir sind ganz schöne Deppen.
Warum?
Weil wir dem Hersteller von Club Mate sagen sollten, wir featuren die ganze Zeit euer Getränk bei uns in der Sendung. Ja, wir möchten da gerne irgendwie was, eine Gegenleistung für haben.
Freien Haustrunk beispielsweise.
Zum Beispiel.
Oder irgendwie sowas. Ne? Ne? Ja, nimm doch mal Kontakt mit denen auf.
Wir sind einfach marketingmäßig solche Luschen.
Ja, das stimmt.
Ne? Unfassbar. Also, Eigenmarketing, ganz schlimm.
Ne? Ganz schlimm. Also da müssen wir echt noch besser werden. Ja. Aber wir werden daran arbeiten, denke ich.
Täglich.
Ja. So, nachdem die letzte Sendung ja echt schon eine ganze Weile her ist, ich glaube, das war irgendwann Mitte August oder sowas dürfte das gewesen sein. Also 6 Wochen sind, glaube ich, locker vorbeigegangen.
Oh, das war Anfang August.
Oder Anfang August sogar. Ja, richtig, Anfang August war das, ja.
Genau.
Es sind natürlich brutal viele Themen aufgelaufen.
Bevor du mit den Themen anfängst, Christian, möchte ich noch Folgendes sagen. Weil nämlich, bevor ich das vergesse, dann das wäre einfach fatal. Und zwar ist wieder ein Paket bei mir abgeliefert worden von einem unserer vielen, vielen zigtausend Fans da draußen.
Sehr gut.
Und an unser Studio, was ja zufälligerweise auch meine Heimatanschrift ist. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, weil ich bin mit dem Zug angereist, das wäre mir jetzt zu schwer gewesen. Aber es ist ein Riesenpott, hat er mir mittlerweile gesagt, es ist ein Riesenpott von diesen Gummiteufeln.
Teufel.
Kennt ihr doch, oder?
Haribo-Teufel,
fantastisch. Nee. Cola-Fläschchen.
Cola-Fläschchen.
Ich habe sie natürlich noch nicht ausgepackt.
Die Gummiteufel waren vom Andi.
Genau.
Richtig. Die Cola-Fläschchen sind super.
Die Cola-Fläschchen finde ich auch.
Die Cola-Fläschchen sind auch super.
Aber ja, das ist kultig.
Ja,
und zwar absolut. War das der Thorsten Dörfler. Ich glaube, Andreas, du kennst ihn ganz gut.
Ich kenne den Thorsten ganz gut. Der Thorsten Dörfler ist mittlerweile beim Systemhaus. Den habe ich kennengelernt in Nürnberg. Da war der IT-Leiter bei einem mittelständischen Unternehmen, die sich mit Umwelttechnik beschäftigt haben.
Und lustig ist er auch, was er mit auf die Karte geschickt hat. So, die Herren, jetzt will ich aber auch in der Cast.
War er ja jetzt auch.
Da ist er jetzt auch drin.
Ist er im Cast.
Herzlich willkommen, Herr Dörfler.
Und die Cola-Fläschchen gibt es dann in München.
Ja, genau. Also, ich würde mal sagen, Gummigetier haben wir jetzt aber erstmal, glaube ich, genug. Ne?
Oh ja.
Da essen wir jetzt bis Weihnachten mal locker hin. Dann kommen vielleicht zwischendrin noch ein bisschen Lebkuchen oder sowas. Aber wir werden sehen. Weil ich es gerade sehe, weil hinter uns hier die Twitter-Wall auf ist. Für alle, die hier in der Halle sind oder uns draußen zuhören, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, uns ein bisschen was zuzuschicken. Und zwar auf Twitter natürlich ganz einfach. Einfach mit dem Hashtag SynIT2011 versehen, dann landet es hier zumindest bei mir in meinem Twitter-Client drin und dann kriegen wir das hin. Ansonsten kriegen wir Zurufe aus dem Publikum, weil die sehen das. Ne? Das ist bei uns genau im Rücken. Mhm. Ja, 6 Wochen ist her. Sind natürlich wahnsinnig viele Themen aufgelaufen und so eine richtige Sommerpause war es eh nicht. Also selbst in meinem Urlaub, ich habe es trotzdem immer ein bisschen verfolgt, man kann es ja irgendwie nicht sein lassen. Es ist schon wahnsinnig viel passiert und wir haben auch noch ein paar Sachen offen, so von den letzten Sendungen, wo wir gesagt haben, wenn da nochmal es Neuigkeiten gibt, dass wir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und da können wir vielleicht mal anfangen mit dem Thema Acer. Da hatten wir ja mal eine Sendung, da haben wir ziemlich ausführlich darüber gesprochen, über die Ausrichtung und das Business und so weiter. Und da ist jetzt etwas wahr geworden, von dem wir ursprünglich nicht ausgegangen sind, weil der Wilfried Thom ist der neue Geschäftsführer.
Richtig.
Bei Acer. Und der Stefan Engel, der den Posten bisher innehatte, der übernimmt jetzt auf EMEA-Ebene die Leitung der Professional Business Division. Also genau die Stoßrichtung oder das, was wir jetzt eigentlich so erwartet haben zumindest mal, aber es war jetzt nicht zu erwarten, dass die in Deutschland einen neuen Geschäftsführer einsetzen.
Also es war ja in der Gerüchteküche schon, dass der Stefan Engel befördert wird auf europäische Ebene, aber die Nachfolgefrage für den deutschen Posten war komplett offen.
Ja.
Ich finde das ja ganz schön, weil der Wilfried Thom ist ja schon ewig und immer bei Acer und dass man da eine interne Nachfolgeregelung gefunden hat, finde ich eine schöne Sache. Ist absolut sinnvoll.
Ja. Das ist richtig. In dem Zusammenhang haben wir auch noch mitgebracht natürlich die letzten Quartalzahlen, wo wir ja schon gesagt haben, da sind wir mal gespannt, wie tief die abstürzen, wie weit die abstürzen. Ja, es war schon richtig heftig. Also die sind ganz ordentlich ins Minus gerutscht. Und zwar auf ein Minus von $234 Millionen.
Von?
Kommend im, ich kann dir jetzt gerade sagen, die Zahlen vom Vorjahresquartal, glaube ich. Nee, Q1. Q1 hatten sie noch, da waren sie noch im Plus mit 6 irgendwie etwas, glaube ich.
Ja, und in dem Vorjahresquartal, in dem vergleichbaren, da waren sie ja noch sehr, sehr profitabel.
Ja.
Also sie sind richtig, das war so ein Absturz.
Das war ein dramatischer Absturz, ja. Aber war ja nicht anders zu erwarten, oder Andreas?
Nein, das war ja absehbar, es war ja auch angekündigt. Also der Verlust war ja lange angekündigt, die Gegenmaßnahmen waren ja auch lange angekündigt, bevor der Verlust überhaupt klar war.
Ja.
Bevor der uns klar war.
Bevor er uns klar war.
Bevor der aller Welt außerhalb von Acer klar war.
Ja, ja, genau.
Wobei ich denke, in der Distribution dürfte es sich schon deutlich abgezeichnet haben.
Das denke ich,
weil es waren ja wahnsinnig viele Lagerbestände unterwegs.
Natürlich. Ja.
Damit hat ja alles angefangen. Da sind wir dann eigentlich über drauf gekommen und haben das Thema dann ein bisschen weiter verfolgt gehabt. Ne?
Ja.
So, dann was es noch nachzutragen gibt, ist die sogenannte Causa Dr. Wolfgang Schlag.
Achso, ja,
da kannst du was dazu erzählen, Damian. Ne?
Kann ich mal kurz reingrätschen, weil ich das Thema ja damals hatte. Also das ist relativ kurz abzuhandeln. Wolfgang Schlag war ja der Finanzgeschäftsführer von der Also, die dann von Actebis übernommen wurde, gemerged. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und dann hatten die plötzlich 2 Finanzgeschäftsführer und der Wolfgang Schlag war dann halt überflüssig und dem wurde gekündigt. Der hat dagegen geklagt, die haben sich außergerichtlich geeinigt. Also der Termin damals vom Landgericht in Regensburg, von dem wir gesprochen hatten, der hat gar nicht stattgefunden.
Der Ach nein. Schon,
nein, der hat gar nicht stattgefunden, deshalb bin ich da auch gar nicht mehr hingefahren, weil dann das wäre halt umsonst gewesen. Aber die haben dann anschließend, Actebis hat dann auch eine Pressemitteilung rausgeschickt, wo sie sich dann von ihm sozusagen formal und ganz höflich verabschiedet haben. Ich denke, das Thema ist jetzt durch.
Das heißt letztendlich ein Happy End. Und es gab auch keine Aussagen mehr über die, es gab damals ja die Spekulation, warum das jetzt so gelaufen ist.
Wegen dem Mietvertrag.
Um den Mietvertrag etc. pp. Gab es da noch Aussagen dazu?
Bist du verrückt? Natürlich nicht.
Gar nichts. Man hüllt sich in Schweigen.
Das war, glaube ich, Teil des Deals.
Ist das so eine heiße Kiste? Also, nein.
Ich habe das mal versucht zu recherchieren, aber das war wirklich nicht rauszufinden.
Nein, das ist auch wirklich...
Es äußert sich kein Mensch dazu.
Klar, du kannst da die ganze Mannschaft mit verunsichern. Ja. Und so.
Wo wir schon bei Also sind, freut es mich natürlich, dass wir noch bekannt geben können für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, dass dort einer der hochrangigen Manager wieder aufgetaucht ist und wieder in Lohn und Brot ist, nämlich der Roland Franze. Der war in Straubing beschäftigt und musste dann das Unternehmen verlassen. War, glaube ich, einer der Ersten, der gehen musste. Ne? Oder es ging zumindest ziemlich schnell damals nach dem Merch. Und der Roland Franze, der übernimmt jetzt den Vertrieb bei Parallels. Kennt von euch jemand die Firma?
Ja.
Ich kenne sie auch gut.
Nicht wirklich. Also ich kenne den Namen, aber was sie jetzt...
Wir kennen die deswegen...
Ich bin Anwender des Produkts
gewesen. Ich wollte ja auch sagen.
Über lange Jahre.
Wir beide, die wir ja MacBooks haben, wir kennen natürlich Parallels. Mhm. Parallels ist eine Software, die es ermöglicht, dass man auf den MacBooks eben auch Windows laufen lassen kann.
Ach so.
Wobei bei Parallels im Hintergrund ja noch viel mehr steht. Das ist eine relativ große Virtualisierungslösung für Großunternehmen.
Ja.
Das ist aber eigentlich gar nicht bekannt. Man kennt das wirklich hauptsächlich von dieser MacBook-Anwendung.
Ja. Ja.
Und der Roland Franze, der macht da jetzt Vertrieb, oder was
macht der? Der macht da den Vertrieb, richtig. Mhm. Und ich glaube, der hat auch richtig viel zu tun, neben den Marketingaktivitäten. Also ich finde die Produkte super von denen, muss ich sagen.
Aha.
Die werden auch so in den Fachkreisen wirklich sehr hoch gelobt, ist aber noch relativ unbekannt. Also ist eher im Moment noch was für Insider.
Mhm.
Also da hat er sicherlich noch spannende Aufgaben vor sich. So viel ich weiß, ich dachte immer, dass Parallels eine amerikanische Firma ist. Ich meine, aber es ist ein Israeli, oder?
Ich glaube, es ist oder eine russische Firma, mit Sitz in den USA.
Ja.
Und ein sehr dynamischer Laden. Die haben sehr große Pläne.
Ja. Ja, der Sigi Pfeffer, den hatte ich mal getroffen, der hatte mir da eben auch von Parallels erzählt, dass man die mal im Auge behalten sollte, weil die da wirklich ganz gut unterwegs sind und die Macher da das auch echt ernst meinen. Ne? So, was haben wir noch uns aufgeschrieben aus dem Bereich Distribution? Der Carsten Lauterbach, und der ist bei Sievert & Kau angetreten, zusammen mit dem Carsten Tinnemann. Und was da letztlich interessant ist, dass die vorher alle bei anderen Distributoren in der Nähe waren. Der Carsten Lauterbach, der war zuletzt bei Wave Computer. Und wo war denn der Carsten Tinnemann? Habe ich mir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Naja, interessant ist es jedenfalls in dem Zusammenhang, weil die Sievert & Kau nämlich ein neues Vertriebsbüro...
Doch, der war bei COS.
Bei der COS war der, genau. Mhm. Und die machen ein neues Vertriebsbüro eröffnet in Butzbach. Weiß jemand, wo Butzbach ist? Butzbach ist bei Linden.
Butzbach ist bei Linden, das ist in Hessen.
Linden ist
das ist in der Nähe von Gießen.
Linden ist deswegen bekannt, weil es dort drei riesengroße Schornsteine gibt. Das ist so ein markantes Stadtbild. Und die werden dort übrigens in Linden auch die drei warmen Brüder genannt.
Oh.
Ja, genau.
Sehr schön.
So, dann haben wir noch...
Die Frage ist ja da, Christian,
ja?
Abgesehen von der Personalie, also vielen wird jetzt den Namen, werden die Namen gar nicht so sagen, aber wie ist die Nachricht dahinter? Ich denke, das ist die interessante Frage. Warum, was macht Sievert & Kau? Wie sind die Pläne? Offensichtlich ist das Unternehmen gerade stark expansiv unterwegs. Wer hat da mehr Infos von euch darüber?
Also mehr Informationen konkret habe ich jetzt auch nicht. Ich meine, du erfährst ja da von den Jungs immer relativ wenig, was jetzt ihre Umsatzentwicklung anbelangt. Aber was man, denke ich, auf alle Fälle nachvollziehen kann, auch als Außenstehender, ist, dass die natürlich ihr Produktportfolio hier ständig erweitern. Also ich meine, früher galten die im Prinzip als reiner Komponentendistributor. Mhm. So haben sie zumindest mal wieder angefangen. Jeder, der über Festplatten redet, denkt natürlich auch an Sievert & Kau. Da haben die natürlich ihre Wurzeln letztendlich. So, und dann sind die aber Drucker, machen sie ja mittlerweile, Notebooks machen sie und. Also es kam halt auch immer mehr dazu. Also die wachsen da oder arbeiten da so im Hintergrund munter weiter, finde ich.
Also bei Sievert & Kau, was man sagen muss, von diesen Distributoren diese Distributoren liegen so in der mittleren Größenklasse. Unterhalb der Broadliner. Bei denen ist so, dass Sievert & Kau sicher derjenige ist, der am meisten Umsatz mit den wenigsten Kunden macht. Also die haben bisher am wenigsten Kundenbreite gehabt. Die haben unheimlich viel Komponentendeals gemacht in der Vergangenheit, hatten aber ein sehr schmales Portfolio. Und mit dem breiteren Portfolio holt man natürlich auch eine andere Kundenbreite ab. Und jetzt muss man sagen, eine API ist sehr expansiv unterwegs gewesen, auch eine BCom ist sehr expansiv. Und ich denke, das ist eine Frage der Zeit, wann eine Sievert und Kauder nachzieht. Mhm. Dieses sehr fokussiert auf sehr wenige Kunden und große Deals ist nicht unbedingt ein schönes Geschäftsmodell. Und wenn man sich die Preisentwicklung, was weiß ich, im Komponentenbereich bei Festplatten oder was anschaut, dann sind das im letzten Jahr, ich glaube, -20% gewesen. Und da muss man sich schon was einfallen lassen.
Ja, und in dem Bereich hast du ja auch Konsolidierung. Die Samsung hat ja seinen Festplattensparte da jetzt auch verkauft. Ich weiß gar nicht, ob der Deal da jetzt schon fix ist.
Aber ja, ich denke schon, dass er wahrscheinlich dass der schon, durchgeht. Ja. Und es und bleiben halt nicht mehr ganz viele
übrig. Bleiben nicht mehr viele übrig. Und Sievert und Kau hat schon viel mit Samsung-Festplatten gemacht. Ne? Die waren einer der ganz großen Distributoren dort und das fällt halt jetzt auch alles weg. Ne?
Ja.
Muss man natürlich irgendwie schon ein Stück weit kompensieren. Aber apropos Erweiterung des Sortiments, was auch ganz interessant ist, System kennt ihr ja sicherlich auch, bekannt als Drucker-Disti.
Ja.
Und die haben jetzt interessanterweise die Samsung-Notebooks mit ins Portfolio aufgenommen.
Ja, fände ich auch eine interessante Meldung, muss ich sagen. Vielleicht ist einer der Hintergründe da auch die Tatsache, dass ja Canon den Vertrag gekündigt hat. Die Canon hat ja, ich glaube, europaweit das Distributorenmodell ganz komplett neu sortiert und hat sich von einigen Distributoren getrennt, unter anderem halt eben auch System. Und System als klassischer Drucker-Distributor in Deutschland. Der muss natürlich dann irgendwas tun. Der kann ja nicht sagen, ja gut, dann ist Canon halt nicht mehr da. Ne? Schade drum und
ja, zu machen. Ja, waren aber viele verwundert, warum die den Distributionsvertrag verloren haben.
Ja, ich auch, aber das ist ein anderes Thema.
Ich
kann mir vorstellen, dass also jetzt die System-Geschäftsführung sich gesagt hat, wir müssen da was tun und vielleicht eben auch, dass der Ausbau des Sortiments dann eine Antwort auf diese Herausforderung ist. Mhm.
Bei System, die hatten schon mal einen Ausflug ins Notebook-Geschäft gemacht. Aha. Und zwar war das mit BenQ. Die hatten schon einen relativ langen Vertrag mit Acer. Mhm. Und nach diesem Split von Acer und BenQ hatten die auch BenQ Notebooks aufgenommen. Mhm. Das war aber, glaube ich, nur ein sehr kurzer Ausflug.
Hat BenQ denn wirklich dann mal nennenswert Notebooks verkauft? Das waren doch die Dinger, okay, die hieß noch
Joybooks. Ich denke, das kommt erschwerend hinzu.
Ja.
Aber damals war das schon so, dass die da gestartet sind. Und ich denke mal, dass die System schon die richtigen Kunden hat, das Geschäft machen zu können.
Ja.
Das ist halt sehr regional, also im Bereich Drucken nicht regional aufgestellt, aber insgesamt sehr regional aufgestellt und die sind da schon sehr kompetent.
Ja, dann geht's mal weiter zu beobachten. Ne? Also vielleicht ist es ja auch so ein bisschen ein Vorstoß von Samsung, die ja da natürlich Drucker schon drin haben und sagen, jetzt nimmt man mal vielleicht auch die Notebooks mit dazu, vielleicht folgen ja noch irgendwann die Monitore und.
Also bei Samsung ist ja die Geschichte dahinter, dass man wieder einen Cluster-Chef hat in Deutschland und dass man schon wieder versucht, die Produktgruppen enger zusammenzubringen, was ja irgendwie so eine Wellenbewegung ist. Mal macht man das und mal doch nicht.
Ja.
Und es ist dann schon naheliegend zu sagen, ich habe da einen guten Drucker-Distributor, lass uns das doch mal mit den Notebooks da auch probieren. Bei den Monitoren ist das eine andere Geschichte, die Monitorgeschichten sind da ja hochpolitisch. Dieser Monitorkanal, da kann man natürlich nicht unbedingt eingreifen, aber mit Notebooks.
Die Systemkunden, die Händler, die bei System einkaufen, sind das in erster Linie Systemhäuser, also im B2B-Geschäft?
Würde ich sagen.
Mittlere und kleine Systemhäuser
regional. Samsung will genau in diesen Bereich rein und hat es bisher noch nicht wirklich so richtig geschafft.
Ja.
Nach meiner Beobachtung.
Nee, haben sie auch nicht.
Ne?
Stimmt schon.
Ein weiterer Versuch. Mal ein bisschen Boden unter die Füße zu kriegen.
Ja, das Notebook-Geschäft bei Samsung ist nie so abgehoben, wie die es eigentlich immer gern gehabt hätten.
Ja, vor allen Dingen schon mal gleich gar nicht im Business-Bereich.
Nein, ja. Da gab es ja dann lange Zeit die Produkte auch gar nicht, waren die Produkte viel zu konsumerig. Und als die Produkte dann gab, hat der Channel nicht gepasst. Ja.
Wie es so oft ist, gell?
Das
stimmt. Dann haben wir noch aufgeschrieben, das wollten wir auf alle Fälle noch erwähnen. Wortmann ist 25 Jahre alt geworden.
Ja, herzlichen Glückwunsch an Wortmann, muss man sagen.
Herzlichen Glückwunsch noch im Nachgang. Also 25 Jahre in dieser Branche.
Ja, also darf ich da auch noch was zu sagen?
Ja, natürlich.
Die Firma Wortmann ist für mich, also ich mag die total gerne, muss ich sagen, weil die so down to earth ist, so bodenständig Und
übrigens ein Wort, was man da gar nicht so gerne hört, dieses Bodenständige, ne? Weil das klingt für die immer so, als seien die hinterwäldlerisch oder sonst irgendwas.
Das ne? Image und haben so wollen, sie auch ein bisschen.
Aber
so ist das auch nicht gemeint, sondern ja, ich finde das sehr positiv, bodenständig zu sein. Mhm. Und nimm mal andere, die hatten das Image nicht. Ich sag jetzt mal Max Data. Einer in der Historie, der große Konkurrent,
ja.
Sozusagen der bessere Wortmann. Ja, der weltläufigere Wortmann, das war alles Max Data. Max Data war Glitzerwelt, Börsengang und ja, und dann irgendwann auch der Zusammenbruch.
Mhm.
Jetzt ist Max Data Geschichte.
Mhm.
Und Wortmann, die immer von, auch von den Max Data Leuten immer so ein bisschen belächelt worden sind und ja, der Siegbert Wortmann da hinterm Berg, ne? Ja, die machen da auch irgendwie was, ne? Der hat jetzt durch diese Kontinuität, der hat immer am Ball geblieben. Natürlich müssen die auch viel arbeiten, das haben die auch gemacht und so weiter, aber die haben nie die große Show gemacht, ne? Und die sind jetzt 25 Jahre und die, und das Unternehmen ist gesund, das wächst nach wie vor ganz klasse. In diesem Jahr, glaube ich, streben die 25% Umsatzwachstum an und
25.
nicht nur Umsatzwachstum, sondern gesundes, profitables Wachstum. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen, eine super Firmengeschichte. Und die machen, was der Siegbert Wortmann halt eben so am Rande auch macht, der ist da großer Teil seines sozialen Lebens in Hüllhorst, wo er da wohnt und in der Region.
Ja.
Der behandelt auch die Mitarbeiter entsprechend quasi wie ein Vater sozusagen. Also es scheint echt ein guter Chef zu sein.
Ja.
Macht eine Menge soziale Dinge da vor Ort und engagiert sich da. Ich habe vor der Firma großen Respekt und ich habe für die Firma auch große Sympathie und ich hoffe, dass sie halt eben weiterhin diesen Weg gehen werden.
Ja, also das ist auf alle Fälle zu wünschen.
Muss ich wirklich sagen. Ich hatte nur ein Problem mit Wortmann und zwar, ich habe mir, wie ihr wisst, vor kurzem habe ich mir ein Notebook gekauft und ich hatte auch Wortmann mit in der Wahl.
Mhm.
Ne, weil ich glaube, warum nicht? Wortmann, ne? Und dann habe ich mich da umgeguckt und ich habe nichts gefunden bei Wortmann. Beziehungsweise zum Thema Geräusch von Notebook. Das ist für mich das entscheidende Kaufkriterium.
Ja.
Das macht ja kaum ein Hersteller. Heute Morgen hat zwar jemand gesagt, wir reden da immer drum. Ja, drüber, sie reden vielleicht drüber, aber untereinander. Und sie sollen vielleicht mal was schreiben in ihre Verkaufsunterlagen und so weiter und so fort. Das Gerät ist wirklich leise, dass ich auch dann eine Entscheidungsgrundlage für mich als Konsument habe, mich damit näher zu beschäftigen. Das hat der Wortmann auch nicht gemacht, ne? Sodass jetzt bin ich halt eben bei einem Wortmann-Konkurrenten gelandet.
Ich sehe das schon.
Nee, das machen wirklich wenig Hersteller. Nee, das machen aber wirklich wenig Hersteller. Und ich glaube, wie du schon sagst, es gibt viele Leute, die Wert darauf legen, dass ein leises Notebook haben.
Ja, natürlich.
Und vor allen Dingen, wenn du mal eins hattest, da willst du ja nichts anderes mehr. Also dann hörst du ja wirklich alles, ne? Also
ja, das, absolut.
Ist schon eine Geschichte. Bei Wortmann ist übrigens ja auch interessant. Hast du die mal besucht? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Du warst einmal dort. Der sitzt ja da im Büro vorne, ne? Ganz nah bei seinen Leuten.
Ja.
Nicht irgendwo da so im Chefbüro oder sowas. Als sie damals neu gebaut haben, beziehungsweise angebaut haben, war ja mal für ihn geplant. Der Eingang sollte eigentlich ganz woanders sein und drüber sollte sein Chefzimmer dann sein. Da hat er gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage.
Das macht er auch nicht.
Ne? Er will da bei seinen Leuten sitzen und so ist es seit ehedem. Ne?
Ja, alles andere würde ja auch nicht passen.
Also wir wünschen ihm noch weiterhin, wir wünschen den Wortmann-Leuten auf alle Fälle hin hier weiterhin gute Geschäfte. Und ich denke, wenn die da auch so weitermachen, wie sie es bisher tun, muss man sich da, denke ich, auch keine großen Sorgen machen. So, dann sollten wir vielleicht noch kurz ansprechen, dass der, ja, ein Channel-Oldie, könnte man fast schon sagen, wieder zurückgekehrt ist, vielleicht ist das falsche Wort, ist aber mal wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, nämlich der Robert Schmitz. Den kennt vielleicht der ein oder andere auch noch. Der Robert Schmitz, der war bei Avaya, der war bei CA, der war bei Novell, soviel ich noch weiß, und der ist jetzt Director Partner Sales beim Unternehmen, das ich bis dato allerdings noch nicht kannte. Ich weiß noch nicht mal, wie man es richtig ausspricht, aber ich glaube Q-Like-Tech. Vermute ich mal, oder ClickTech.
Nein, es spricht sich Click aus.
Click, also du Click kennst Tech. Das Unternehmen, glaube ich, auch.
Und ich,
ne?
Kenne das Unternehmen und tatsächlich auch das Produkt und in Wirklichkeit auch einige der Leute, die da arbeiten.
Und was machen die?
Die ClickTech ist eine Business Intelligence Software und zwar eine, die man wirklich...
Big Data.
Big Data.
Big Data,
das
ist ein
neulich,
Joke.
Das habe ich neulich gelesen. Das müssen wir später mal behandeln.
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Die, also Tatsache ist bei Click, das ist ein Produkt, was sehr, sehr intuitiv zu bedienen ist, mit dem mit dem Datenanalyse etwas weggeht von aufwendiger Programmierung. Man kann da wirklich mit Drag and Drop arbeiten.
Man muss da also keine Batches mehr programmieren.
Man muss da nicht mehr groß programmieren. Man kann Reports sehr einfach abbilden. Und die Geschichte hinter Click ist, das ist ein Unternehmen, was zurzeit total boomt, weil das.
Wieso sagst du eigentlich immer nur Click? Halt ihr Click Tech?
Click Tech.
Click Tech. Okay.
Click View heißt das Produkt.
Ah, okay.
Ist interessanterweise ein schwedisches Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, was total boomt. Einmal, weil das Thema Business Intelligence exorbitant interessant ist und weil sich sehr viele, auch mittelständische Unternehmen, mittlerweile darum kümmern, ihre Daten tiefer zu analysieren und aufzuarbeiten. Und auf der anderen Seite ist es sehr interessant, weil ich noch nie bei einer Veranstaltung eines Unternehmens war, bei der ich so viele total zufriedene Kunden getroffen habe,
aha,
wie bei dieser ClickTech-Veranstaltung, wo ich kürzlich in München gewesen bin. Das ist tatsächlich so, da hat dann eine Kundin von Dallmayr, ist die, glaube ich, gewesen, hat dann vorgeführt, das System, was sie bei sich im Haus einsetzen, war total begeistert. Die Dallmayr veranstalten tatsächlich Roundtables für andere ClickTech-Kunden. Die treffen sich da. ClickTech kann da auch dabei sein, ist das aber gar nicht unbedingt. Und da erzählte mir dann auch ein anderer Kunde, die wollten das einsetzen. Dann hatte er ein bisschen in seinem Bekanntenkreis rumgefragt, hatte einen gefunden von einem anderen Unternehmen, die das im Einsatz haben. Der hat gesagt, pass auf, kein Problem, nimm mir einen halben Tag frei, komm vorbei und führ das mal vor. Also da findet ein Referenz-Selling statt. Das ist wirklich vom Feinsten. Und das Interessante ist,
das ist ja ein Traum aus Anbietersicht. So,
ne? Wahnsinn. Und die ClickTech haben das gar nicht so forciert.
Also das Empfehlungsmarketing.
Ja. Viele Dinge waren denen gar nicht so bekannt. Und jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen, zu Robert Schmitz. Tatsächlich habe ich dann da zwei wirklich sehr alte Bekannte auf der Veranstaltung getroffen. Das eine ist der Wolfgang Kobeck, der da Europachef ist. Der ist früher bei Lotus und ganz früher bei Bordent gewesen. Den kenne ich seit 20 Jahren. Und den anderen, den ich da getroffen habe, der relativ neu angefangen hatte, ist der Joachim Fellmeier. Den kenne ich noch aus Zeiten, da war der bei Stack. Hier ist Stacker, diese Festplattenkomponente.
Ja.
Den kenne ich auch schon seit 20 Jahren. Der ist auch seit 20 Jahren im Channel unterwegs. Der war mal bei Dragon Spracherkennungssoftware.
Offensichtlich haben diese Herren immer so ein Gespür dafür, was das nächste große Ding sein könnte.
Also
ne?
Die sind jetzt also wirklich bei dem, was das nächste große Ding ist. Und das bei ClickTech auf der Veranstaltung. Ich habe schon lange keine IT-Veranstaltung mehr gesehen, auf der so eine Stimmung war wie dort. Und das Interessante ist, die arbeiten auch über Partner. Die haben sehr viele Lösungspartner, die dann eigene Anwendungen auf deren Software basiert bauen.
Jetzt muss ich da reingrätschen, bevor wir das vergessen. Und zwar ganz aktueller Anlass. Hier auf der Syn-IT in Bielefeld habt ihr vorhin ja auch getroffen, wo ihr gerade über die alten Männer in Anführungszeichen gesprochen habt. Michael Krings.
Richtig, ja.
Haben wir hier gerade getroffen.
Michael Krings hier vorne am Stand.
Ne?
Ja.
Ist hier nicht nur mit seiner Software vertreten, sondern hat er euch auch erzählt, was er jetzt macht?
Energie.
Energie. Er baut keine Atomkraftwerke, er baut Kraftwerke.
Ja.
Ne? Also mit so einem Partner zusammen, Blockkraftwerk, mit einem Partner zusammen, und der Partner ist jetzt aber nicht Siemens oder so, ne? Aber er baut richtig was, also nicht nur, sagen wir mal, das Gebäude, sondern auch die Intelligenz baut er dann. Nächstes Jahr soll das irgendwie auf den Markt kommen. Ich konnte nur ganz kurz mit ihm reden, aber das fand ich total spannend.
Ne? Ja, wirklich, habe ich auch gedacht. Ja.
Michael Krings.
Genau, oder?
Wer ist eigentlich nochmal Michael Krings für unsere jungen Hörer? Vielleicht sollten wir das nochmal sagen.
Muss man erläutern. Damals Kompuscheck. Damals Kompuscheck. Erste oder einer der ersten Netzwerkdistributoren in Deutschland.
Genau, und dann bei Ingram.
Dann übernommen von der Makrotron bei Ingram noch. Und dann irgendwann integriert.
Genau.
Ja. Und dann trennten sich die Wege. Und der
sieht ja noch genauso aus wie früher.
Michael hat sich kaum verändert, ne? Das sehe ich auch so.
Ist ja irre.
Ja, und dann war noch COS.
Und dann war, genau, da war zuletzt COS-Chef.
Ah, richtig, genau. COS hat er auch gemacht, ja. Stimmt.
Ja. Die ging er dann,
das war ja stürmisch durch die Übernahme.
Die Übernahme der russischen Investoren, die dann letzte Minute irgendwie abgesagt haben.
Also das war eine sehr, sehr unglückliche Geschichte.
Das war auch so eine heiße Geschichte.
Ja.
Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz, bevor wir das
vergessen. Aber das ist ein absolut guter Punkt, ne? Ja.
Ja, aber vorhin auch da hat sich hier mal diese Podcast-Technik angeschaut.
Ich habe ganz interessant. Cool.
genau. So, was wir Ja, ich habe noch eine exklusive Geschichte mehr oder minder reingebracht. Also ich glaube zumindest noch nicht, dass die in die Öffentlichkeit so bisher getragen wurde. Wir haben uns darüber auch schon unterhalten. Und zwar hatten wir uns unterhalten über den Hardy Köhler.
Ja, der und den, zur SAP geht, ne?
Der zur SAP geht, genau. Und genau das wird er nicht tun. Er wechselt jetzt doch nicht zur SAP. Er wird bei Adobe bleiben.
Aha. Haben die ihn wieder eingefangen?
Die haben ihn quasi wieder eingefangen, ja.
Das ist wirklich unglaublich.
Das ist echt unglaublich. Also ich glaube, bei der SAP hätte er schon richtig ordentlichen Posten bekommen. Der wäre schon ein gutes Stück nach oben gefallen. Und er wäre sicherlich vorgesehen gewesen dafür, das, was er bei Adobe gemacht hat, nämlich dieses wirklich gute Channel-Programm, das wirklich im Markt auch extrem gut ankommt, sagen wir mal ein Stück weit natürlich auch mal auf eine SAP zu übertragen, beziehungsweise dort den Channel einfach mal ein Stück weit voranzubringen, weil SAP ist irgendwie rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, also alle halbe Jahre meldet sich einer oder jedes Jahr meldet sich einer und sagt, wir machen jetzt wieder viel indirekt. Und dann hörst du wieder nichts davon. Ne? Also das ist wirklich nicht so richtig verlässlich.
Das stimmt allerdings.
Die SAP hat sehr hohe ich sag das mal vorsichtig diplomatisch, sehr hohe Ansprüche an das, was ein SAP-Partner können soll und wie der aufzutreten hat.
Ja.
Und das ist halt nicht ganz einfach einzulösen.
Das ist nicht ganz einfach. Und jedenfalls, die Adobe-Leute freuen sich natürlich mächtig, dass er da bleibt. Und sein Programm, was er da entworfen hat, sein Channel-Programm, wird ja auch europaweit ausgerollt. Und sogar die Amerikaner reden davon, das adaptieren zu wollen. Und das ist natürlich für ihn schon auch eine tolle Geschichte. Ich denke, dass er bei Adobe vielleicht auch noch weiter Karriere machen kann. Sein Team wird auf alle Fälle vergrößert, wie er mir sagte. Und also die haben natürlich die Sektkorken knallen lassen. SAP dürfte natürlich ziemlich stinkig gewesen sein, weil sie da natürlich...
Sollte er nicht den Andreas Naunin bewerben?
Der sollte den
Andreas Naunin... Das geht doch schon die ganze Zeit rum, dass der weg ist. Dass der sich gerade verabschiedet.
Ja, der ist
verabschiedet weg. Hat.
Also ich habe irgendwie gehört, dass der, jetzt merkt mich aber nicht fest, wie die Company genau heißt, sie heißt Alpha Business oder Business Alpha oder irgendwie so, es muss auch irgend so ein Haus im SAP-Umfeld sein.
Ja, ein SAP-Integrator.
Oder SAP-Integrator, da geht Naunin wohl hin. Wir haben letzte Woche noch versucht, uns das irgendwie bestätigen zu lassen, aber SAP hat dementiert und das Unternehmen, was ihn aufnehmen hätte sollen, weiß von nichts, wie es halt oft so ist. Ne?
Ja, und plötzlich
und Naunin ist nicht erreichbar. Ne? Handy klingelt die ganze Zeit durch. Aber ich denke, das wird sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit klären. Und dann haben wir sozusagen zum Abschluss unseres aktuellen Teils noch eine Personalmeldung. Nee, eigentlich keine Personalmeldung, sondern wir reden über jemanden, den wir auch schon eine ganze Weile verfolgen und der vorwiegend dadurch aufgefallen ist in unseren Facebook-Accounts, dass der jeden Tag irgendwie zwischen gefühlt 20 und 100 neuen Freunden hatten. Ne?
Ja.
Und die Rede ist von Volker Schwellenberg.
Volker Schwellenberg, soll ich da ein bisschen was zu erzählen?
Und da kannst du ein bisschen was dazu erzählen, weil du hast ihn getroffen, glaube ich, ne?
Ja, ich habe ihn getroffen, und noch kurze Vorgeschichte. Da hatten sich ja viele immer gewundert, was macht der Volker eigentlich da? Volker Schwellenberg, früher NT-Plus-Geschäftsführer, langjähriger Actebis-Manager, schon sehr lange in der Branche, ist März dieses Jahres bei Actebis raus. Und plötzlich hatte Volker Schwellenberg dann Facebook entdeckt. Und der startete von null Facebook-Freunden auf jetzt mittlerweile 2300 oder so.
2255.
Hatte er
irgendwie.
Okay. Und so der ein oder andere, der wunderte sich dann schon und fragte, vielleicht ist das Teil seines Projektes. Andere, also ich, sagte, nein, das ist sein Projekt. Also neuer Rekord. Aber nein, alles das ist nicht der Fall. Ich habe mehrmals versucht, ihn anzurufen und zu fragen, was passiert da eigentlich? Er sagte, warten Sie noch, ja. Und kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Jetzt endlich habe ich ihn mal weich geklopft und wir haben uns in München getroffen im Umfeld einer Stoffmesse.
Eine Stoffmesse?
Ja, er war auf einer Stoffmesse.
Schwellenberg auf einer Stoffmesse.
Ja, pass auf.
Stoff im Sinne von?
Hier, du hast Klamotten Stoff, also aus Stoff. Ne? Okay. So Hose, Hemd, Jacke.
Gardinen.
Passt
schon. Tischdecken.
Alles so ein Zeug.
Servietten.
Ne? Bunt angezogene Menschen. Und er hat jetzt, also um jetzt seriös zu werden, der hat eine Firma gegründet. Stoff. Seine eigene Firma. Die Edda AG.
Edda.
E-Doppel-D-E-R.
Edda.
Da gibt es, wo er wohnt, da in der Nähe von Kassel, gibt es irgendwie einen Fluss, der heißt Eder.
Eder.
Und da hat Eder. Kennst du die?
Die Eder kenne ich.
Die Eder. Und da hat er die Edda AG rausgemacht.
Aha.
Der hat noch einen Partner, der kommt auch aus der IT-Branche. Andreas, du kennst ihn, das ist der Marc-Oliver Beck.
Ja, den kenne ich schon lang.
Marc-Oliver Beck hatte früher mal einen Distributor gegründet in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart, Trion. Den gibt es mittlerweile nicht mehr, den Distributor, den hat der Kollege Beck verkauft. Und der ist dann irgendwann, hat er dann einfach ist nicht mehr den Anschluss, hat er nicht den Anschluss geschafft, der Disti. Und der Kollege Beck, der hat anschließend mit seiner Firma Unternehmen beraten in Sachen IT. Total anstrengender Job, hat er mir erzählt, also weil du immer so auf dem Laufenden bleiben musst. Aber egal, anderes Thema. Die beide haben jetzt zusammen diese Edda AG gegründet und sind auch alleinige Gesellschafter bzw. Aktionäre. Was macht die Edda AG? Die Edda AG ist operativ derzeit noch nicht am Markt tätig, wird es aber bald sein. Die wollen noch in diesem Jahr an den Start gehen. Womit? Die wollen eine Firma aufbauen und eine Marke aufbauen, die Marke Edda. Und die hat mit IT nichts zu tun.
Was ist das dann, Modelabel? Oder?
Die bieten ganz exklusive Klamotten an, also Textilien zum Anziehen. Das ist der Bereich Fashion.
Dann Jogginghosen, Edda Jogginghosen.
Wer weiß, wenn du 1000 Euro für eine Jogginghose ausgeben willst,
ich nicht.
Wirst du die vielleicht da kriegen, mit einem Edda-Label.
Ja, ja.
Und,
der macht ein eigenes Label.
Das soll ein Label sein. Das heißt, du hast dann in deinem Jacket Edda drinstehen.
Also der sucht nicht irgendwelche Sachen zusammen und vermarktet es dann?
Nein, der redet mit ganz vielen Manufakturen in Deutschland und im angrenzenden Ausland, mit Designern über seine Idee und was die beisteuern können. Die sind alle hellauf begeistert. Aha. Weil die halt super viele Ideen haben und auch ganz tolle Sachen machen. Die haben nur eine große Schwäche in der Vermarktung, im Marketing und Vertrieb. Mhm. Und das kann der Volker Schwellenberg natürlich. Mhm. Und das kann der Oliver Beck ja auch. Mhm. Ne? Und da bauen die jetzt sowas auf. Die Klamotten, also Fashion, Accessoires wollen sie machen. Und dann irgendwie auch noch irgendwie, wie heißen die Dinge, so Sterümchen und so Zeug halt, ne, bis hin zu Möbelstücken in der Ausbaustufe. Die fangen aber jetzt mal mit Klamotten an. Uhren sollst du bekommen,
Taschen. Du darfst da eigentlich gar nicht Klamotten zu sagen, glaube ich, oder?
Hier darf das ich das.
Das ist okay.
In dieser Runde darfst du aber echt nicht.
Das ist kannst, so despektierlich.
Hey, die haben also Auflagen. Ihr müsst euch das vorstellen. Die haben Auflagen, einen Anzug in einer Stückzahl von 100. Das ist limitiert auf 100, maximal 80 bis 100. Mehr gibt es davon nicht.
Und sowas verkauft sich?
Ganz exklusiv.
Ja, wahrscheinlich gibt es auch einen Kundenkreis dafür. Ne?
Stoffe, total edel. Was die mir erzählt haben, die beiden, über Stoffe, was die in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben, ist total irre. Ne? Es gibt vegane Stoffe.
Links gehäkelt und dann von Jungfrauen rechts verklöppelt.
Ja, sowas in
bei
der
Vollmond.
Art. Zum Beispiel, sind so keine tierischen Sachen. Knöpfe irgendwie aus Horn oder so. Nein, geht gar nicht. Ne? Irgendwelche Fäden, die vom Tier sind. Also, ist alles verpönt.
Das ist ja schon wirklich.
Also, weil du vorhin hast ja so das Stichwort genannt, daran erinnere ich das ein bisschen an Manufaktum. Kennt ihr die?
Da denkt man natürlich also sofort dran.
Die diese tollen Kataloge haben, wo diese Produkte in epischer Breite hier beschrieben werden. Auch schön, also weil du halt viel über dieses Unternehmen erfährst, die dieses Produkt herstellt.
Ich habe da natürlich auch sofort dran gedacht, Christian, und ich habe auch gesagt, Volker, das hört sich ein bisschen an wie Manufaktum. Das hat er gar nicht so gut gefunden, weil er hat mir dann auch lange erklärt, warum das nicht so ist wie Manufaktum, aber ich habe es jetzt nicht ganz verstanden.
Manufaktum ist wahrscheinlich zu billig.
Na, Manufaktum gehört ja auch zu Otto, hat er mir, glaube ich, erklärt.
Mittlerweile so. Ja.
Und er will sich also da durch die Produkte und auch durch das Auftreten der Firma nochmal wieder unterscheiden.
Also der macht das online?
Zunächst in dem ersten Schritt kannst du die Sachen nur online kaufen.
Kein Store, kein Laden, wo man reingeht.
Soll möglicherweise mal dazu kommen.
Ja, weil das halte ich für notwendig. Also ich halte das für eine ziemlich schwierige Geschichte. Also das liegt daran, ich habe mal einen Film gesehen.
Natürlich ist das schwierig.
Ich habe mal einen Film gesehen über neureiche Leute. Also Leute, die zu Geld gekommen sind, durch Lottogewinn geerbt haben, sonst irgendwie, keine Ahnung, Firma gegründet haben und die richtig gut abgingen. Und das sind Leute, die wollen dann ja auch gerne ihr Geld ausgeben für schöne Dinge, die sie sich früher natürlich nie leisten konnten. Und da war mal eine Reportage und das war total interessant. Es gibt so, ich will es nicht sagen Einrichtungshäuser, aber so Händler, die darauf spezialisiert sind, so eine Klientel abzufrühstücken. Ja? Mhm. So da läuft es dann so ganz diskret, ruft man dann an, macht da einen Termin aus, kommt dann da irgendwo in ein Haus rein, in so einen Ausstellungsraum, in den riesigen, da ist natürlich niemand anderer da, weil das möchte man ja auch nicht gesehen werden. Und da stehen dann ganz exklusive Vasen, Besteck, Porzellan, also alles, was man sich vorstellen kann, was in ein Haus reinkommt. Schränke natürlich, Lampen, keine Ahnung, alles sündhaft teuer und ganz exquisit. Ja, und dann gehen die Leute da durch und sagen, das hätten sie gerne, das und das und das, ne? Und dann
alles klar, wunderbar, und den Schmuck nehmen wir noch mit, und dann steigen die wieder ins Auto und fahren davon, und 3 Tage später kriegen die das alles nach Hause geliefert. So, und da, ich bin mir nicht sicher, ob man solche teuren Geschichten so ohne weiteres online verkaufen kann. Weil das ist viel mit Haptik einfach auch zu tun.
Ich glaube, ne? dass der Volker Schwellenberg noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt hat in dem Gespräch mit mir.
Ach so.
Also ich habe ihn auch nach dem Marketing gefragt, wie will er denn die Sachen an den Kunden bringen und so, und da wollte er sich noch überhaupt gar nicht dazu äußern.
Aha.
Ne? Also da sind noch eine Menge Fragen offen. Ich bin da wirklich mal gespannt. Ich glaube, dass er mit der Positionierung wirklich gut liegt. Ne? Also wenn man sowas macht, dann kann das funktionieren. Das kann ich mir schon vorstellen, weil Geld ist da. Übrigens, Geld scheint bei den beiden auch keine Rolle zu spielen.
Da haben die einen Investor im Hintergrund?
Ich habe gedacht, ihr macht ja derzeit hier, ihr haut das Geld raus. Ne? Das ist eine Rolle.
Machen die wirklich?
Die haben ja noch null Umsätze, die machen ja nichts.
Ja, haben die einen Investor irgendwie? Hat er da was
gesagt? Ja, habe ich gefragt.
Und?
Habt ihr noch irgendwie einen Investor? Nein. Wieso? Da habe ich ganz erstaunt angeguckt. Wieso? Braucht man sowas?
Sauber.
Also.
Mai.
Nicht schlecht, ne?
Mai.
Ist das schön.
Ja. Also, wann haben die gesagt, starten die?
Die wollten jetzt im 4. Quartal starten.
4. Quartal. Mhm. Also Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen, also als, können wir mal üben.
Alles aufwendig, auch der Internetauftritt wird total aufwendig. Da wird zu jedem Designer die Geschichte erzählt, zu den Produkten, also noch welches Kaninchen dafür sein Leben lassen musste.
Ein Kaninchen namens Otto, von Hand gefüttert.
Also wirklich.
Ach, ja, da bin ich mal gespannt.
Ja.
Also, ja. Gut, jetzt haben wir auf alle Fälle mal so unseren aktuellen Teil abgeschlossen. Wir kommen zur nächsten Rubrik, in Anführungszeichen. Bei uns, wir nennen das immer Märkte und
Unternehmen. Christian, ich glaube, bevor wir zur Rubrik gehen, sollten wir mal die Tatsache ausnutzen, dass wir hier auf dieser Veranstaltung
sind. Genau, da gibt es nämlich noch 2 Dinge, die wir
vielleicht. Ja, also ich habe da nämlich eine Geschichte, die kann man wirklich berichten, fand ich ganz spannend. Unmittelbar bevor wir aufgebaut haben, bevor hier die Verlosung war, waren Herstellervorträge.
Ja.
Und der letzte Herstellervortrag ist von der Firma Dell gewesen, die ja berühmter Direktvermarkter sind. Und
Waren.
Der war, nein, immer noch sind.
Immer noch sind, ja.
Immer noch sind, die sich mittlerweile im Channel geöffnet haben.
Ja, ja, genau. Ja.
Und das ist ja so ein bisschen eine bewegte und steinige Geschichte mit Dell und dem Channel.
Ja.
Und was ich jetzt wirklich eben sensationell fand, das war schon gegen Ende des Vortrags, dann ging es halt darum, okay, wo kann man die Produkte denn kaufen? Naja, klar, in der Distribution. Und was ich dann wirklich sehr, sehr sensationell fand, war die Ankündigung, dass Dell demnächst europaweit über Ingram distribuiert wird. Die Vertragsverhandlungen, sagte der Sprecher gerade, liegen in den letzten Zügen. Und demnächst wird der Europavertrag bekannt gegeben.
Hat der auch gesagt, welche Produkte von Dell?
Ja, das.
Also er war ja von der Consumer Division?
Er war von Consumer.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das Notebooks. Nur auf die Consumer...
Also er sprach von Distributionsvertrag mit Ingram europaweit. Finde ich sensationell. Selbst wenn es nur eine Division wäre, finde ich das schon sensationell. Abarten,
ja.
Es gab den Europa...
Warum
es gab
findest da den, du das sensationell?
Den Vertrag mit Ingram und TechData in den USA gibt es meines Wissens seit 2009. Also gibt es schon sehr lang. Und dann ist nichts mehr passiert. Und aha. In Deutschland hat man sich so gegenseitig immer voneinander distanziert und wieder aufeinander zubewegt. Und dass das jetzt wirklich kommen soll, finde ich schon wirklich interessant.
Aha.
Auch wenn man sich anschaut, die etwas bewegte Geschichte von Dell in der deutschen Distribution. Man ist ja mal mit Devil gestartet. Man hat mal Geschäft gemacht in Bochum, der Value-Add-Distributor.
Ja, mit der ADN hat man mal
da hat man sich dann wieder getrennt.
Ja. Das hat keine 100 Tage gehalten.
Und es hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert.
Drucker
und
macht übrigens ein System aus, die IT-House.
Ja. Die IT-House, genau.
Die machen Drucker-Distribution.
Wo ich mir auch schon überlegt habe, wie zum Henker kommt man eigentlich auf diese Distributoren-Auswahl.
War angeblich per Zufall.
Ist mir komplett rätselhaft, so ein strategisch geplantes Vorgehen schien mir das nie zu sein. Kann sein, dass ich mich täusche und ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Aber ich habe das nie so richtig verstanden. Und dazu kam immer, dass man im Hintergrund in egal welchem Bereich massive Channel-Konflikte hatte, weil bei Dell natürlich der Direktvertrieb so enorm stark ist und sich im Konfliktfall seltenst gegen den und der indirekte Vertrieb sich seltenst gegen den Direktvertrieb durchsetzen kann. Das heißt, ich habe dann wirklich mehrfach gehört, naja, wenn ich einen interessanten Kunden habe, also von Systemhausseite, immer wenn ich einen interessanten Kunden habe und Dell anbiete, kann ich davon ausgehen, der Kunde hat morgen oder gleich oder übermorgen spätestens ein Angebot von Dell auf dem Tisch, was besser ist.
Das ist aber angeblich und, vorbei, das Thema. Ne? Also die haben da extrem nachgearbeitet.
Ach, ich habe da so wirklich meine Bedenken, ob diese Verhaltensmuster, die in den Köpfen der Mitarbeiter stecken, ob man die so durchbrechen kann.
Ja, also, nee, die haben, Dell war auch bei uns auf dem Systemhauskongress Ende August und haben dort auch nochmal gesprochen und ich habe dann auch mit etlichen Systemhäusern gesprochen, die mit Dell auch zusammenarbeiten und die haben gesagt, es hat sich erheblich verbessert. Also die haben da schon drauf gehört und es gibt jetzt Programme, wo du, die du einreichen kannst, du kannst jetzt ein Projekt einreichen und es ist geschützt. Da kommt niemand anderer mehr dazwischen, sofern es einmal abgesegnet wurde. Also die müssen einmal grünes Licht geben und sagen, okay, dieses Projekt kriegst du und dann kommt da auch keiner mehr rein.
Also was ich schon auch gehört habe, ist, dass die indirekte Organisation dann schon wirklich versucht, auch beizusteuern und im Fall, dass einem System aus dem Projekt verloren geht, gibt es dann abenteuerliche Kompensationskonstrukte, wie man dann den Aufwand, den man ins Projekt gesteckt hat,
kompensiert
bekommt.
Und mag mal gewesen sein.
Also,
aber ich meine, Dell macht
dein Wort in Gottes Ohr.
Ja, also ich kann da auch nur das wiedergeben, was die Systemhäuser dort gesagt haben. Und denke ich, warum sollen die nicht sagen, es ist deutlich besser geworden. Und Dell wäre ja auch dumm,
ja,
da nicht nachzuarbeiten, zu sagen, okay, an der Flanke, da sind wir offen, da müssen wir was tun, sonst kommen wir im Channel nicht voran. Ich meine, die haben ja ehrgeizige Ziele. Und der Bleker sagte, sie liegen jetzt bei gut über 30% mittlerweile ihres Umsatzes indirekt. Das ist ja schon einiges.
Also das sehe ich auch so, der Wille auf Seiten von Dell im direkten
Kanal, der ist da. Das definitiv
fast nicht glauben.
Zu wachsen doch. Und auf auch was ein seriöses Geschäft aufzubauen, ist deutlich vorhanden. Da passt ja auch die Meldung rein, oder was heißt die Meldung? Die Zusammenarbeit mit Magirus.
Richtig.
Die neue Zusammenarbeit mit Magirus.
Ja.
Aus Dell-Sicht,
ja.
Fantastische Geschichte,
ja.
Weil Magirus hat ja in dem Bereich VAD und Kunden, die im VAR-Bereich tätig sind, also VAR-Systemhäuser, ein wirklich immer noch hervorragendes Image und Distribution und Herstellerpartner so eines Distributors zu sein, ist natürlich eine schöne Sache, ja, für Dell. Aus Magirus Sicht finde ich, sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Da habe ich mich gewundert, als ich das gelesen habe. Ich habe zwei Sachen gewundert. Erstens, Magirus hat sich weitgehend aus dem Bereich Hardware vor 2 oder 3 Jahren rausgezogen. Die
waren große IBM-Partner, ne?
IBM und HP. Haben sie verkauft den Geschäftsbereich, das war ein großer Bereich, ich glaube 250 Millionen oder so hat das repräsentiert. Also richtig ein großer Bereich, den sie abgegeben haben, aus guten Gründen damals. Ja? Und jetzt bauen sie wieder was auf und IBM und HP ist wirklich, sagen wir mal, Premium. Ja? Dell will nochmal Premium erst werden. Mhm. Eigentlich würde man denken, ein Premium VAD wie Magirus arbeitet auch nur mit Premium-Herstellern zusammen.
Ja, aber von wie denen IBM. Hat man sich ja leichtfertigerweise getrennt.
Ja, natürlich.
Ja.
Deshalb meine ich, für Dell ist es eine super Story. Wir gehen jetzt nach draußen, wir arbeiten mit Magirus zusammen und Magirus ist klasse. Für Magirus ist es nicht dieselbe gute Story, finde ich.
Also bei Magirus hat mich immer gewundert, womit die denn anschließend Umsatz machen wollen, nachdem die beiden großen Geschäftsbereiche rausgegeben haben.
Ja,
es ist dann ja nicht mehr ganz viel übrig geblieben.
Naja, ganz
viel. Und der Ausflug oder diese Expedition in die IT-Security-Welt hat ja nie so richtig gegriffen.
Zumindest, weißt du, was passiert?
Zumindest nicht in Deutschland.
Der Witz oder die Tragik bei Magirus, die bestand im Folgenden. Die haben natürlich den Hardware-Bereich abgegeben, weil sie gesagt haben, der Deckungsbeitrag, den wir da erzielen, ist zu gering. Dann haben die das Ding verkauft und Magirus ist in die roten Zahlen gerutscht.
Die
haben 2 Jahre haben die defizitär gearbeitet. Das Ziel war für 2010 wieder einen Return zu schaffen. Bis heute weiß man nicht, ob das der Fall ist. Ich habe jetzt den Fabian Kuhnheim. Von Kuhnheim, den habe ich gefragt, sag mal, habt ihr jetzt eigentlich euer Ziel erreicht, 2010 positiv mit schwarzen Zahlen abzuschließen oder nicht? Und was habt ihr euch für 2011 vorgenommen und für 2012? Er hat mir noch nicht geantwortet. Ich treffe ihn irgendwann jetzt in den nächsten Wochen irgendwo in München. Ich bin mal gespannt, was er mir erzählt hat. Beim nächsten Channelcast ist es noch zu früh. Ich treffe ihn erst im November.
Ja, das ist
aber dann früh. Werde ich berichten.
Also ich bin sehr gespannt, weil mir bei Magirus tatsächlich in Deutschland die Linie, die das Unternehmen fährt, nicht wirklich klar ist.
Ja, du hörst ja gar nichts mehr von Magirus.
Ja.
Nur noch irgendwelche langweiligen Pressemitteilungen.
Ja,
wir machen jetzt eine Roadshow mit dem und dem und
was ich mir im Übrigen aber gut vorstellen könnte, weil du erstens sagst, warum arbeiten die jetzt mit Dell zusammen und nicht mit einer Premium-Marke? Ja, da müsste man sich mal erstmal fragen, welche Premium-Marke gibt es jetzt noch nach der HP-Geschichte?
Gute Frage. Da
kommen wir nachher noch ein bisschen weiter drauf zu sprechen. Und das Zweite ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Kunden sind, die sagen, wir hätten im Übrigen ganz gerne Dell bei uns mit drin. Aus bestimmten Gründen, weil Dell hat in einigen Bereichen, sei es Server oder Storage-Systeme, ziemlich gute Lösungen.
Interessanter also, Punkt.
Die verkaufen sich ja auch nicht schlecht.
Ja,
ne?
Interessanter Punkt.
Also und ich bin, was diese Geschichte angeht, höchst skeptisch und werde es sehr gespannt beobachten. Und da bin ich auf Damians Bericht und das Gespräch mit dem Fabian von Grunem sehr gespannt.
Ja, das wird
ich habe den auch schon lange nicht mehr getroffen auf irgendeinen Veranstaltungen.
Nee. Nee.
Der Josef Blank ist da hingegangen als Vertriebschef und man hört nichts. Also sehr eigenartig.
Jetzt sind wir ein bisschen abgewichten.
Wir sind tatsächlich auch gesprungen.
Wer ist gesprungen?
Wir sind tatsächlich auch zum Magirus-Punkt gesprungen. Der passte aber mit Dell. Das hat jetzt gut reingepasst.
Absolut. Aber wir wollten noch eine zweite Geschichte bekannt geben hier von der Messe.
Eine zweite gehabt.
Ja, das war, wir haben ja vorhin den Wirtz noch getroffen.
Ah, den Guido Wirtz, genau.
Guido Wirtz haben wir getroffen hier von Aktebis, der jetzt da der Vertriebschef ist. Und der hatte uns vorhin noch erzählt, bevor es öffentlich bekannt wurde, dass Aktebis sein erstes Cloud-Produkt im Portfolio hat.
Ja.
So.
Genau. Und zwar.
Und die Firma hat mir jetzt nichts gesagt, aber du kanntest sie mal
also
wieder.
Das kommt ja.
Der kennt alles.
Ja.
Nein.
Zumindest tut
nein, alle. aber die kannte ich nur wirklich. Das ist die Scopvisio.
Ja.
Scopvisio,
ja. Die bieten kaufmännische Software an. Gehostet, das sind Cloud-Anbieter.
Ja.
Wir machen bei der Freiraum ja die FAZ-Verlagsbeilagen, also für die Frankfurter Allgemeine Verlagsbeilagen zum Thema IT.
Mhm.
Und wir sind gerade im Abschluss für die Beilage Cloud Computing, die nächste Woche Donnerstag erscheint. Und tatsächlich haben wir einen Beitrag von Scopvisio im Heft, wo es darum geht, dass eine Software aus der Cloud allein nicht reicht, sondern dass zu der Software ja flankierend alle möglichen Dienstleistungen gehören. Und bei einer kaufmännischen Software ist natürlich das schon so, es gehört dazu zum Beispiel eine Steuerberatung. Und
da haben die Schnittstellen rüber.
Und die Scopvisio hat da so ein Netzwerk aufgebaut aus verschiedensten Dienstleistern, die da flankierend arbeiten.
Ja.
Und ich denke, deswegen passt das Thema auch ganz gut überhaupt in den Channel. Weil man
hat sich auch ganz interessant
indirekt
angehört. Ne? Es ist jetzt erstmal ein reines Provisionsmodell. Also Aktebis ist ein reiner Vermittler. Und gut, die werden da jetzt mal damit starten.
Aber eine schlechte Provision, 20% übers Jahr gesehen. Also 10%, glaube ich, für die Akquise und dann nochmal irgendwie roundabout 8 oder 10% monatlichen Beträgen, die dort abgebucht werden. Also das hört sich gar nicht mal so uninteressant
an. Ja, von dem Produkt her hört sich auch toll an. Ich glaube nicht, dass das was jetzt für die alteingesessenen Handwerker, die seit 20 Jahren hier irgendwie Lexware oder sonst irgendwas einsetzen.
Oder Sage.
Aber für diejenigen, die da jetzt so neu einsteigen, da ist das sicherlich eine interessante Lösung, ne? Weil die halt auch skalierbar ist. Dann kannst du natürlich alles Mögliche machen. Ganz interessant.
Also, und was richtig deutsche Anbieter.
Und deutsche Anbieter, jawohl.
Also das müssen wir ja in unserer Cloud-Sondersendung, ne, die wir geplant haben, da müssen wir das Thema dringend auch nochmal ansprechen.
Meinst du, wir kriegen die dieses Jahr noch irgendwann mal hin und die Cloud-Sondersendung, seit der wir vom März reden?
Ja, wenn wir einen Sponsor finden, der uns da unterstützt, dann kriegen wir das schon hin.
Ja, da warten wir mal ab.
Ne?
Genau. Gut, das waren auf alle Fälle jetzt mal die zwei Top-Neuheiten hier von der SynIT. Gab natürlich viel, viel, viel mehr noch zu erzählen. Wir kommen vielleicht nachher noch ein bisschen drauf. Aber lass uns mal dabei sein.
Ja, die Zeit, die rast auch schon
die
wieder.
Die Zeit rast auch davon. Wir gehen jetzt mal über in den nächsten Bereich. Worüber ich noch zumindest mal ganz kurz sprechen wollte, ist ein Thema, was eben während des Urlaubs oder kurz davor jedenfalls passiert ist. Und der schon für Aufsehen gesorgt hat, ist, dass Google Motorola übernommen hat. Also zumindest die Mobile-Sparte dort. Also die Motorola hat sich hier, glaube ich, Anfang des Jahres in zwei Teile geteilt. Da gibt es die Solutions-Gruppe und die andere war die Mobiles-Gruppe. Und die Motorola Mobile ist gekauft worden von Google. Und jeder hat sich natürlich gefragt, warum kaufen die Motorola? Und jeder hat halt gemeint, naja, die wollen natürlich ins Handygeschäft einsteigen und so wie es ausschaut, wollen die überhaupt, haben die eigentlich überhaupt keine Ambitionen, ins Handygeschäft einzusteigen, sondern es ging letztlich nur darum, dass die sich Patente eingekauft haben. Ja. In diesem Handy- und Smartphone-Markt ist es eben mittlerweile so, es ist ein reiner Krieg um Patente. Und da wird einfach nur geschaut, möglichst viele Patente irgendwo ranzubekommen, um den anderen daran zu hindern, diese Technologie dann wiederum in seine Geräte einzubauen. Also aktueller Fall ist, hat ja viele sicherlich auch mitbekommen, ist ja, dass das Samsung Galaxy Tab 10.1 in Deutschland nicht verkauft werden darf, weil ja. Apple da quer geschossen hat und gesagt, es schaut aus wie unseres und es geht überhaupt nicht. Also die bekriegen sich da in einer Art und Weise für den Kunden fürchterlich, ja, weil da so viel Technologie ausgebremst wird und da ja. überhaupt kein Wettbewerb mehr stattfindet. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und deswegen halte ich also solche Geschichten wie Google kauft Motorola für echt gefährlich. Also wenn das irgendwann mal dieser Markt nur noch dadurch bestimmt wird, wer viele Patente hat, dann gute Nacht. Also
das hat mich so schlimm. Ein bisschen erinnert an die Patentfletterei, die bei Novell stattgefunden hat.
Ja, da haben ja auch alle dann zugeschlagen. Ne? Da kann man Google übrigens nicht zu. Da kam ja Google nicht zum Zug und daraufhin haben die ja kurz danach sofort mal die Motorola übernommen. Google war damit dran, die haben nur zu wenig geboten.
Das ist interessant.
Und interessanterweise, der Deal, dass die Motorola gekauft haben, hat 7 Wochen gedauert. Binnen 7 Wochen hatten die das entschieden, Motorola zu kaufen. Und immerhin für 12,5 Milliarden. 12,5 Milliarden.
Und Motorola kann sehr, sehr froh über den Deal sein, weil die Abteilung war ja eher notleidend.
Ja. Aber der Markt wächst und da passiert auch einiges.
Zu den Patenten möchte ich noch eine Bemerkung gerne loswerden. Das ist der schiere Wahnsinn, was da passiert. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass ja Osram, die Tochter von Siemens, dass die und LG und auch Samsung derzeit wieder im Clinch liegen, auch wegen gegenseitiger Patentrechtsanklagen im LED-Bereich.
Mhm. Ja? Geht's da auch los?
Ja, also da geht's nicht los, da geht's schon,
da ist mittendrin, oder?
Da ist Krieg voll entbrannt und BMW und ich weiß es nicht, wer es noch ist, Volkswagen, glaube ich, die bauen die Osram LED-Lampen in ihre Autos rein, die sie in Südkorea auch verkaufen. Jetzt hat LG den Antrag gestellt, dass BMW und VW, glaube ich, ist, BMW ist es sicher, VW bin ich nicht ganz sicher, dass die in Südkorea nicht mehr verkauft werden dürfen, solange die...
Wegen der Lampen.
Das ist völlig
das ist doch komplett wahnsinnig.
Das ist echt gacka. Das ist wirklich gacka.
Das ist da draußen.
Also. Müsstest du mal dein Mikro ein kleines bisschen näher tun?
Gerne. Ich bin so erkältet, ich will das.
Ja, es geht aber, finde ich.
Ich könnte mir vorstellen, ich sehe gerade, es gibt jetzt Kuchen, Donauwelle oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch schlagartig besser wird.
Gleich eine Donauwelle. Ja. Super Sache.
Ja, das ist genau.
Ja, das ist schön, wenn man auf so einer Veranstaltung mal podcastet. Da kriegt man so viel vom Leben.
Ja, ne?
Also jedenfalls, wenn dieses Tablet- und Smartphone-Geschäft dadurch gebremst wird, dass die sich da ständig nur um die Patente streiten, dann, also für Kunden ist es auf alle Fälle grauenhaft. Für den Handel dann natürlich letztlich auch, weil der die Geräte nicht verkaufen kann. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über die Misere, dass es weder Microsoft noch Intel vernünftig hinbringt, da solche Produkte zu verkaufen. Wer es allerdings offensichtlich von der anderen Seite her schafft, und das finde ich auch ganz interessant, da hatten wir schon drüber gesprochen, ist Amazon, die ja mit dem Kindle jetzt mal angefangen haben, ein E-Book-Reader vorzustellen, der großartig verkauft wird. Wir haben uns auch einen zugelegt, da berichte ich das nächste Mal ein bisschen näher drüber. Bin da total begeistert.
Das interessiert mich sehr, dieser Bericht.
Und gerade gestern hat Amazon ja auch neue Tablets vorgestellt, mit dem auf Android-Basis, die so natürlich stark abgestimmt sind auf Amazon, was Lesen anbelangt auf den Dinger und Einkaufen anbelangt. Haben sie jetzt aber noch pünktlich geschafft zum Weihnachtsgeschäft und haben halt Preispunkte jetzt besetzt, jenseits von Gut und Böse. Also der normale Kindle kostet jetzt noch $99. Also $99. Der ganz klassische. Dollar, und dann gibt es noch ein bisschen höherwertige, so mit Touch-Funktion und so weiter. Die kosten dann ein bisschen mehr. Aber weit, weit unter dem, was jetzt ein iPad beispielsweise kostet. So, und da entwickelt sich jetzt sozusagen von unten eben auch noch ein Markt. Sicher nicht lange nicht mit der Funktion, wie jetzt ein iPad hat. Aber trotzdem greifen die dort ordentlich an. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und im Übrigen, ich glaube, wir haben es ja schon mal erzählt, hat Amazon ja bekannt gegeben, dass mittlerweile mehr E-Books verkauft werden als normale Bücher.
Richtig,
also
ja.
Dieser Markt, der ist existent, der wird nicht nur irgendwie herbeigeredet, sondern gibt es tatsächlich. Und wisst ihr, wer darauf reagiert hat?
Nein.
Die Firma IKEA. Die Firma IKEA hat darauf reagiert, auf diesen Trend im E-Book-Markt. Jeder kennt doch sicherlich das Regal Billy.
Ja.
Ja. Das Regal Billy ist jetzt neu designt worden, ist jetzt neu aufgelegt worden mit einer geringeren Tiefe, weil die festgestellt haben, in Billy werden keine Bücher mehr untergebracht, sondern da stellt man jetzt irgendein Nippes rein. Ja? So, und jetzt haben die das ganze Ding. Billy ist jetzt neu, Billy 2.0. Und das haben die deswegen gemacht, weil die Leute weniger Bücher in ihre Regale reinstellen. Also die sind da ihre Zeit offensichtlich auch voraus. Das fand ich ganz interessant, ja. Ob deswegen aber alle Schrauben mitgeliefert werden jetzt in Zukunft, weiß ich nicht.
Na, warum mit guten Traditionen sprechen?
Also selbst wenn das ein bisschen übertrieben ist, Christian, ist trotzdem schön erzählt.
Ja. Glaubst du, das ist übertrieben?
Schnell können die da auch nicht drauf reagieren. Also, das ist doch. Der Verbraucher hier in Deutschland ist zunächst einmal konservativ und bis das wirklich in den Wohnzimmern oder wo auch immer sich wirklich auf breiter Front durchsetzt.
Das ist doch für Neukunden.
Das dauert Jahre.
Jetzt nimm doch mal an, die Kinder gehen aus dem Haus und fangen das Studieren an und beziehen jetzt ihre erste Wohnung. Wo kaufen die ihre Möbel ein? Bei IKEA natürlich. So, Billigregale hat doch, also ich würde mal sagen, fast jeder schon mal irgendwie gehabt. So, und für diese Klientel ist es. Die wissen, diese jungen Studenten, die ziehen da in ihre Buden ein, die stellen sich nicht mehr Bücher in ihr Billigregal. Ja, die stellen sich weiß Gott was rein, aber keine Bücher mehr. Weil das schon die Generation ist, die mit E-Books sozusagen aufwächst. Ne? Mhm. Also insofern, so abwegig finde ich das nicht.
Okay.
Nein. Sie machen deine Kinder das dann. Deine Kinder sind doch auch in dem Alter.
Die haben Damians alte Billys noch mitgenommen.
Ja. Jetzt haben der Bücher.
Ja, gut. Naja. Was habe ich noch draufstehen? Digital Signage wollten wir noch drüber sprechen.
Also Digital Signage können wir gern drüber, ich spreche da gerne drüber.
Ich weiß, eins deiner Lieblingsthemen.
Damian ist jetzt irgendwie sauer und schaut nach oben.
Nein, um Gottes Willen, wenn ich sauer bin, dann schaue ich immer nach unten.
Okay. Also, nur mal so. Ich werde drauf
achten. Ich habe nur gedacht, ist es klug, jetzt über Digital Signage zu reden, weil das Thema ist schon relativ, doch nimmt viel Zeit in Anspruch, denke ich, wenn wir es machen.
Wie liegen wir in der Zeit? Wir müssen ja ein bisschen Rücksicht diesmal nehmen auf die...
Verlosung, die ja noch stattfindet.
Genau. Verlosung, da wollen wir mit Herrn Röbers hier noch auf die Bühne zerren. Und Herrn Wenninger und Herrn Kaiser,
stimmt.
Wollen wir alle noch die Maske vom Gesicht reißen.
Also für alle, die uns gerade draußen zuhören, beziehungsweise die es dann auch später nachhören, wir haben jetzt dann irgendwann mal eine Pause geplant, weil hier noch eine weitere Verlosung stattfindet und wir die Bühne nochmal nicht räumen müssen, aber zumindest mal hier runterdrehen müssen. Das werden wir dann auch demnächst auch gleich tun. Für alle, die die Sendung natürlich später hören, das wird dann rausgeschnitten. Und für alle, die draußen zuhören, spiele ich ein bisschen Musik. Immer dasselbe Lied. Warum immer dasselbe Lied? Weil ich mit diesem iPad hier einfach auch nicht ins WLAN reinkomme. Also ich habe da überhaupt keine Chance, sonst hätte ich da irgendwie was anderes laufen lassen. Aber ist egal. Was haben wir noch auf?
Also nichts zu Signage jetzt. Ich kann auch nächstes Mal was sagen.
Nein, hier ist es auf alle Fälle kein großes Thema.
Hier nicht, nein.
Ich habe nichts gesehen in Richtung Signage.
Habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich hatte vorhin ein Gespräch mit dem Guido Wirz zum Thema Signage.
Das läuft da auch noch nicht so richtig.
Ja, die schnüren halt das Paket mit der, jetzt sind wir doch drin.
Schnüren alle ständig die Pakete.
Die schnüren das Paket mit der, jetzt stehe ich auf der Leitung, habe den Namen von diesem Unternehmen vergessen.
Amerikaner,
nicht so,
oder?
Nein, deutsches Unternehmen.
Ach, du meinst
wo der Uli Kenn. Genau, wo der
Uli Kenn. Ach, Cittadino.
Cittadino. Die schnüren das Paket, aber das ist halt noch nicht da.
Ja, ja,
aber das können wir warten. Sozusagen.
Auf ein Paket muss man ja immer warten. Ne? Kommt ja nicht auf von Pakete heute auf
wartet man generell.
Also du siehst schon, wie ich da dazu stehe.
Na, ich merke das schon.
Bin ich gespannt.
Hier ist eine gewisse Feindlichkeit.
Moment, ja, weil es immer die Sicht der Distribution ist. Die sagen immer, ja, und das dauert und da müssen wir Market Enabling machen. Ne, und dafür brauchen wir Geld von den Herstellern, viel Geld, sonst kann man kein vernünftiges Marketing
nehmen. Das versteht sich.
Ja, natürlich versteht sich
an
das. Mir dauert das immer zu lange. Ich meine, die sind seit März unter Vertrag. Meine ich, haben die den Vertrag
das ist richtig.
Also so, dann erinnerst du dich an die Geschichte mit Promethean und Tech Data, was überhaupt nicht funktioniert hat. Auch die wollten Pakete schnüren, haben auch keine Pakete zusammengebracht. Also ich bin da äußerst skeptisch. Aber wir können das Thema gerne das nächste Mal vertiefen.
Das nächste Mal vertiefen wir das mal. Da kann ich doch noch 3 Worte 50 zu sagen.
Ist hier irgendjemand, der Digital Signage verkauft wie Hölle? Niemand.
Also ich stelle fest, Christian, du warst doch beim letzten Mal, warst du doch irgendwie so ein großer Verfechter.
Ich? Nein.
Hä?
Nein.
Oh, komm,
nein,
auf.
Ich hab das auch
ich?
Anders.
Nein.
Ich bin jetzt hier.
Du hast doch gesagt, das ist der große Zukunftsmarkt.
Ich? Na, yeah.
Da, ja, da. Andreas auch.
Ich sowieso. Ich nicht. Ich habe von Tablets gesprochen.
Und ihr habt euch doch über mich lustig gemacht,
nein,
weil ich
nein, 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 nein.
Bedenkenträgermäßig.
Nein, das stimmt nicht, Damian. Nein, das verwechselst du mit dem Thema Tablets.
Da hast du
mir gesagt, richtig. Kommt nicht, wird nix.
Tablets in Firmen war das.
Ja.
Ja gut, da habe ich mich vielleicht geirrt. Das wird die Zukunft zeigen. Aber Digital Signage, da wart ihr ja völlig euphorisch. Ich habe gedacht, wie lange sind die beiden Jungs noch als Journalisten tätig?
Ja.
Die machen gleich ihren nächsten Laden auf und ja. verkaufen das.
Und so wird das kommen.
Also um das mal klarzustellen. Digital Signage, ja, halte ich für einen interessanten und spannenden Markt. Ich habe nur das Problem, dass ich bei den ganzen Distributoren beobachte, dass die es allesamt nicht auf die Reihe bekommen, das mal wirklich in vernünftige Bahnen zu lenken, sondern damit der Handel auch damit arbeiten kann und diese Lösungen ordentlich verkaufen kann. Die kommen da irgendwie nicht raus. Und ich frage mich immer, wer das verkauft. Es ist, ja, aber lass uns das nächste Mal.
Nein, das will ich jetzt noch loswerden. Weil ich auch der Ansicht bin, nach wie vor, und ich dachte bislang eigentlich, ich bin der Einzige von uns dreien, dass das zwar ein interessanter Markt ist, ganz bestimmt, in dem man echt gutes Geld verdienen kann, aber für relativ wenige Marktteilnehmer nur. Ja. Und ich meine, ich habe es euch gestern auf der Zugfahrt auch erzählt, ich hatte mit dem Didi Visuva manchmal zum Abendessen. Und da kamen wir auch halt eben auch vom Hölzchen auf Stöckchen. Und wir sprachen natürlich auch über Uli Kemp und das Thema Digital Signage. Und sagt der Didi, ja, der Uli, der ruft mich dann auch an. Jedes Mal, wenn er irgendwas Neues macht und ich habe da was ganz Tolles, das musst du unbedingt mitverkaufen. Ne? Und der Didi Visuva hat nur gesagt, komm, geh mir vom Acker. Ne?
Das ist aber nicht sonderlich nett. Das ist
aber
nicht sonderlich
aber ehrlich.
Nett. Ja, das ist richtig. Nein, so ist er ja auch.
Ne? So ist ja, er. Ja, so musste ja auch sein, was nützt es denn?
Aber jetzt, wo du es sagst, muss ich doch auch noch mal eingrätschen. Jetzt muss das nämlich auch noch loswerden, weil ich habe die Zahl dazu.
Ja.
Ich war neulich auf einer Digital Signage-Veranstaltung. Der Digital Signage Markt ist dieses Jahr in Deutschland 330 Millionen groß. Er wächst relativ schnell, nämlich im nächsten Jahr prognostiziert auf 510 Millionen. Aber es ist natürlich ein wirklich kleiner Markt. Insofern, da stimmt schon, die Marktgröße ist für einen Distributor nicht wirklich so signifikant.
Und da bin ich momentan mal gespannt, TechData. Servus. TechData hat Digital Signage als eines seiner strategischen Themen definiert. Die werden am 13. Oktober in München auf ihrem Forum, werden die das Thema ganz breit darstellen. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob da alle Erwartungen aufgehen werden in dem Bereich. Da bin ich echt gespannt.
Also das Thema wird uns noch weiter verfolgen. Und ich bin mir auch sicher, dass sich bei Konrad Elektronik noch einiges tut.
Diesen Namen habe ich noch nie gehört.
Das war jetzt auch auf der Insider.
Das sage ich doch gar nicht.
Uli Kemp müssen wir vielleicht noch nachschieben für alle jungen Hörer, für alle jungen Zuhörer. Der war zuletzt bei LG. War bei LG und ist dann jetzt eingestiegen eben bei dieser Cittadino.
Genau.
Die sich auf den Bereich Digital Signage
Software
eingeschossen haben. Software, richtig, genau. So, Kinders, ich sehe, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir Pause machen können.
Ja.
Oder?
Ja.
Oder habt ihr noch
irgendwas? Würde sich anbieten.
Würde sich jetzt anbieten, ne?
Denke ich auch.
Ja, dann verabschieden wir uns kurz in die Pause und doch, Damian, was?
Nur Informationen bleiben hier für die Menschen hier im Saal. Bleiben Sie hier. Wir machen jetzt wieder Verlosung. Jetzt gibt's wieder was zu gewinnen.
Jetzt gibt's was zu gewinnen und danach machen wir weiter und haben dann auch noch ein paar Gäste hier.
Dann haben wir Gäste, hochrangige Gäste hier von Synaxon, Herrn Röbers, Herrn Wenninger,
ja.
Herrn Kaiser, da freuen wir uns drauf.
Genau, und dann drehe ich jetzt mal hier runter und spiel mal für draußen Musik ein. Gut, Aufnahme läuft wieder. Und schau mal, ob wir auch ins Internet streamen. Ja, tun wir. Passt. So, last call for Andreas Raum. Keine Ahnung, wo der ist. Man sieht ihn auch nicht. Dann fangen wir an, Damian, würde ich gesagt, ne? Sonst läuft uns auch die Zeit davon. So, unsere Pause ist beendet. Wir machen jetzt weiter im Programm. Auf den Andreas Raum warten wir noch. Der hat sich hier irgendwo in der Halle verirrt oder ist gerade sonst irgendwo. Keine Ahnung, der wird nachher zu uns stoßen. Aber jemand anderer ist auf alle Fälle schon mal jetzt hier bei uns zu Gast. Und da freuen wir uns sehr, weil wir jetzt auch einfach die Gelegenheit mal haben hier auf der SYN-IT. Es ist nämlich mit uns jetzt im Studio sozusagen, im öffentlichen Studio, ganz bequem. Und der Frank Röbers. Herzlich willkommen, Frank Röbers.
Ja, hallo. Vielen Dank.
Man kann sie auch einigermaßen hören. Man muss sagen, der Frank Röbers hat ein Mikrofon aus den gefühlten 60er Jahren aus der Hand, was der Tatsache geschuldet ist, der Damian war so nett und hatte eigentlich ein viertes Headset besorgt von diesen schweineteuren Dingern hier. Was man dazu wissen muss, bei der Firma Beyer Dynamics ist es so, dieses Stück Kabel, also ungefähr diesen Meter Kabel, ja, also von hier, von diesem Headset raus, dann da rein, da wollen die dann nochmal extra 38 Euro haben. Das ist also nicht in der Packung mit drin, das muss man dann nochmal dazu bestellen. Also so geht dieses Upselling, ne? So funktioniert das im kleinen Maß. Aber ich glaube, wir kommen auch so klar, Sie hören es hoffentlich einigermaßen über die Lautsprecher. Und ja, wir freuen uns sehr, dass das, ich muss die beiden Kollegen auch noch aufdrehen, völlig richtig.
Also ich wollte mir die 38 Euro nicht sparen, ich hatte einfach nur gedacht, das ist dabei, das Kabel.
Ja, dachtest du, aber das ist nicht im IT-Bereich wären die dabei gewesen, aber nicht im Audio.
Ne, das ist das Druckerkabel.
Das ist eine andere Branche.
Das ist wie beim Druckerkabel.
Naja,
das muss ja auch immer extra bestellen.
Das Druckerkabel.
Ab und Cross-Selling ist wirklich eine Kunst.
Du sagst es.
Ja, das stimmt. Nee, also schön, dass Sie Zeit haben, Herr Röbers, noch ein bisschen bei uns mit vorbeizuschauen. Ich glaube, Sie hören ja Channelcast so einigermaßen regelmäßig, ne?
Ja, ich habe bis jetzt noch keine.
Müssen nur vorne reinsprechen.
Ich habe bis jetzt
so,
noch.
So, ich drehe sie auch mal noch mehr auf hier, das geht ja gar nicht. So.
Ich glaube ja, dass jetzt. Ich nur deswegen schlechtere Waffen hier kriege, damit ich besser gestresst werde, damit ich nachher irgendwas Unvorsichtiges sage.
Der Mann hat uns durchschaut.
Nein, so ist es natürlich nicht. Der Frank Röbers hat sich auch schon eine Flasche Club Mate aufgemacht.
Ja.
Schmeckt die ja auch. Und wir sind ganz munter dabei, also vielleicht, na, den Kasten könnte man fast schaffen heute. Ich finde ja wirklich, dass das Angenehme an der Club Mate, die ist extrem koffeinhaltig. Also wie wenn Sie einen halben Liter Kaffee trinken, hier so ein Ding. Schmeckt super, also kann ich wirklich nicht empfehlen, eisgekühlt. Aber da werden Sie nur wach in der Birne. Da geht nicht jetzt für nicht hier das Herz. Ja, halben Liter Kaffee, Herzen, wenn ich trinke, habe ich feuchte Hände. Also mir geht es zumindest. Feuchte Hände, Herzrasen, von dem eigentlich nicht. Da wäre ich nur munter.
Ich mache das auch gerne.
Wir müssen diese Marketing-Sache mit dem Hersteller machen. Also wenn ich dich so höre, ne? Als wenn du von denen bezahlt werden willst.
Ich bin da raus aus dem Geschäft.
Das musst, also ich habe eben meinem Kollegen Marc Schröder mal eine Flasche zum Probieren gegeben und er sagte auch, das schmeckt, als wenn da einer eine gerauchte Zigarre drin versenkt hätte.
Mein Text, ja. Ne? Das habe ich auch gesagt.
Es steht auch bei denen auf der Webseite. Die erste Flasche ist echt gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man es dann einmal getrunken hat, nach der zweiten können sie nicht mehr aufhören.
Der erste Schluck war...
Der erste Schluck war...
Ich fand ihn nicht so schlimm.
Das geht doch, bei jedem Schnaps geht einem das so aus.
Okay.
Der erste Glas ist furchtbar, das zweite geht dann schon besser.
Du hast damals, glaube ich, gesagt, das schmeckt wie flüssige Gummibärchen.
Auch. Nein. Ich habe gesagt, das schmeckt so, wie wenn man auf der Autobahn mit dem Auto liegen bleibt, kann man zur Not dann das auch noch nachfüllen, dann läuft er wieder. Wir sind vom Thema abgekommen.
Wir sind vom Thema abgekommen. Damian, vielleicht magst du mal anfangen.
Ja,
du hast den Zettel auch vor dir liegen.
Ja, ich fange gerne mal an, zumal Herr Röbers und ich, wir haben uns ja letzte Woche noch getroffen in München, als Sie da waren, haben wir ein bisschen über das Thema gesprochen, ob wir das machen wollen überhaupt und worüber wir reden und so weiter und so fort. Wir sind ein paar Themen durchgegangen. Sie haben gesagt, zu manchen Sachen möchten und können Sie nichts sagen. Ist voll in Ordnung, absolut verständlich. Aber es gibt auch ein paar andere interessante Sachen, die Synaxon direkt betreffen, beziehungsweise die Synaxon und die einzelnen Marken tun gerade draußen. Und es gibt ein paar Sachen, die natürlich auch, oder von denen Synaxon auch betroffen ist, einfach weil es ein wichtiger Partner ist im Markt. Und eine Sache ist, über die wir noch sprechen wollten, bevor wir auch auf die Synaxon-Themen kommen, das war Lenovo. Und bei Lenovo ist da derzeit eine Menge Bewegung drin. Die haben Medion übernommen vor einiger Zeit. Der Deal ist, glaube ich, jetzt auch ziemlich vollzogen.
Ist durch, ja.
Was ich jetzt auch sensationell interessant fand, oder ja, sensationell interessant ist übertrieben, aber was ich interessant fand, ist, dass der Lanci, der ehemalige Chef von Acer, dass der jetzt bei Lenovo wieder aufgetaucht ist.
Europachef.
Offensichtlich.
Als Europachef.
als Europachef.
Ach, ich dachte, der ist gar nicht angestellt. Ich dachte, der ist freier Berater.
Nee, der Lanci war bei Acer ja nicht der...
Doch, der war weltweit. Der war weltweit.
Die waren, waren eine Doppelspitze.
Ja, ja.
Und nachdem dann plötzlich da Lagerbestände aufgetaucht waren, von denen nur er was wusste, war er dann nicht mehr der weltweite Chef. Und der ist ja jetzt bei Lenovo aufgetaucht. Und ich glaube, dass das indirekt auch mit diesem Medium-Deal zu tun hat, nämlich mit dem Bestreben von Lenovo, sich auf breitere Beine zu stellen und auch im Konsumermarkt einfach eine größere Rolle zu spielen als bisher. Lanci hin und her, brauchen Sie nichts dazu zu sagen, aber diese Medion-Geschichte.
Doch bitte.
Will er ja nicht.
Will er nicht?
Nein.
Ach komm.
Ich kenne den Herrn Lanci gar nicht.
Oh Mensch.
Wir auch nicht.
Wir auch nicht, das hindert uns doch auch nicht schlecht, darüber hinzureden. Nein, aber diese Medion-Geschichte, da haben Sie gesagt, da wollen Sie sich gerne nochmal dazu äußern, wie Sie auch als Lenovo-Partner, beziehungsweise Ihre Mitglieder als Lenovo-Partner, wie Sie diese Dinge beurteilen. Das würde uns, glaube ich, mal ganz interessieren.
Also wir betrachten das Ganze mit Sorge, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eine wirkliche echte strategische Partnerschaft oder eine strategische Beteiligung ist mit Zielen dahinter, um eben in den B2C-Markt stärker einzutreten, dann ist damit zu rechnen, dass es zu Konflikten kommt, wenn Ware mal knapp wird, dass dann immer der Channel nachrangig bedient wird und Medien vorrangig bedient wird und dass möglicherweise die erfolgreiche Zusammenarbeit, die man mit Lenovo die ganzen Jahre über hatte, in den nächsten Jahren nicht mehr so gut funktionieren wird. Das ist die Sorge, die wir haben. Wir wissen natürlich nicht, ob das funktioniert oder ob wir in Benachteiligung reinkommen, aber man sieht ja an anderen Beispielen bei Herstellern, die sowohl eigenen Vertriebskanal haben, als auch über den Channel gehen, dass meistens der Channel dann doch in die Röhre guckt.
Haben Sie da Beispiele dafür? Aus der Vergangenheit?
Apple.
Ja.
Apple?
Ja. Ja, brauchte ich jetzt gar nicht sagen, aber ist mir jetzt auch spontan eingefallen.
Ja, Christian, du lässt ja natürlich schon traditionsgemäß nichts auf Apple kommen. Aber hier in diesem Fall muss man einfach sagen, Apple ist da ein warnendes Beispiel, wie man mit dem Channel umgeht. Da ist, wie sagt man immer, das Hemd näher als die Hose oder so. Ne?
Ja.
Und da sind die eigenen Stores einfach näher dran. Und die werden dann halt eben zunächst beliefert, wenn es drauf ankommt, und dann die Partner irgendwann mal, wenn noch was übrig bleibt.
Ja. Meine, wir sind da nicht direkt betroffen, aber wenn ich jetzt Gravis-Inhaber wäre, wäre ich jetzt auch nicht so irre begeistert über die Apple Stores direkt vor meiner Nase, in München jetzt beispielsweise, die ja räumlich sehr nah beieinander sind.
Das sieht Archibald Holz übrigens anders.
Offiziell?
Zumindest noch offiziell. Er hat damals ja absichtlich den Laden dann ins Tal reingebaut, weil er gesagt hat...
Christian.
Was?
Ins Tal bedeutet, es gibt in München eine Stadt, die heißt...
Eine Straße,
die heißt Tal. So, nicht
im
das...
Tal. Im Tal.
Das muss man wissen.
Im Tal geht direkt vom Marienplatz aus sozusagen Richtung Isartor.
Da ist man doch schon fast
zwischen
im Italien.
Nee, dann kommt man zu einer guten Kneipe, die heißt im Tal. Also, ist jetzt auch egal. Jedenfalls in unmittelbarer Nähe, weil der Apple-Shop ist direkt in der Nähe vom Marienplatz.
Ja.
Und er hat gesagt, nee, also er macht das, er findet es gut, weil das insgesamt für den Markt dienlich ist und weil er in seinem Gravis-Shop noch wesentlich mehr Zubehör und Software und so weiter vorhält, als es der Apple Store selber tut. Und ich bin da tatsächlich auch öfter zugange im Tal, also ich gehe da öfter vorbei. Dieser Laden, vom Hollitz, der Gravis-Laden, der ist stets bumsvoll.
Ja?
Also da geht es fast genauso zu wie im Apple-Laden, muss man ehrlich sagen. Aha.
Aber ich habe erhebliche Zweifel, dass es in dem Fall Lenovo Medion zu ähnlichen Befruchtungen auch noch potenziell kommen kann.
Die haben beide mal auf alle Fälle kein Ladengeschäft, beziehungsweise der Medion ja schon. Also der macht es halt dann weiter hier über
Aldi
und Konsorten. Aber hat denn irgendjemand Informationen darüber, wie die Strategie eigentlich aussieht? Also werden die dann heißen Medion powered by Lenovo oder was die für Maschinen machen? Bekannt ist ja noch nicht wirklich was, oder?
Nein, wir wissen nichts.
Nee, also ich wüsste jetzt auch nichts, wie das da weitergeht.
Nee.
Müssen wir erstmal abwarten.
Also
ich gehe jetzt erstmal prinzipiell davon aus, dass die Lenovo nur die Maschinen für die Medion baut. Das können sie ja. Haben ja Riesenkapazitäten. Und ich kann mir vorstellen, dass aus dem gesamten Produktportfolio der Lenovo, die wir hierzulande eigentlich nur in Sachen Notebooks kennen und in Sachen PCs kennen, dass da noch einiges mehr aufschlagen wird, weil die Lenovo in China weit mehr aus im Programm hat. Das ist ja eigentlich eine UE-Company auch. Also die haben ja Fernseher, die haben MP3-Spiele. Also die haben ja da eigentlich das ganze Programm. Hm. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da noch mehr reinkommt. Und dann, gut, da sehe ich jetzt unseren Channel oder den IT-Channel jetzt erstmal noch nicht so in Gefahr. Hm. Oder? Also mir geht es zumindest so.
Dann sind wir mal einfach zweckoptimistisch.
Sind wir mal zweckoptimistisch, genau.
Ansonsten, was hören Sie so von Ihren Partnern in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Lenovo? Funktioniert das?
Ja, und zurzeit aber jetzt keine aktiven Effekte beobachtbar. Also noch ist da noch nichts im Busch. Aber wir haben auch schon selber Lenovo gegenüber angekündigt, dass wir das beobachten, mit Sorge beobachten, dass wir natürlich auch hoffen, dass die Befürchtungen, die wir da haben, nicht eintreten.
Gab es da eine Antwort drauf? Wahrscheinlich ja, und die war wahrscheinlich völlig politisch, oder?
Genau.
Machen Sie sich mal keine Sorgen, alles wird gut.
Eine politisch korrekte Antwort.
Ja, ja, was anderes ist ja auch nicht zu erwarten dann eigentlich. Ne? Aber es ist ja ganz wichtig, dass man die Botschaft zumindest mal anbringt. Dass man das Thema ein Stück weit mit Sorge beobachtet. Ne?
Naja, sicher. Auf jeden Fall.
Sicherlich schlecht.
Worüber wir auch noch gesprochen hatten oder worüber wir heute noch mal ein bisschen reden würden, Herr Röbers, ist die Sache, was Synaxon mit den verschiedenen Marken so macht. Vor allen Dingen auch die Marke PC-Spezialist. Ich glaube, da tut sich derzeit fast am meisten, habe ich so den Eindruck. Und zwar sowohl, was den Bereich Internet betrifft, E-Commerce, sprich E-Tailer, als auch was den Bereich Dienstleistungen betrifft. Vielleicht können Sie da mal kurz skizzieren, was da los ist.
Wir sind ja mit PC-Spezialist die erste und meiner Meinung nach auch die einzige Kooperation, die sich dazu entschlossen hat, im Internet unter dem gleichen Namen Onlinehandel zu betreiben und wettbewerbsfähige Preise im Netz zu stellen wie der stationäre Handel, mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Unsere Partner haben vor einem Jahr mit großer Mehrheit, mit 80%, entschieden, dass wir das so machen sollen. Eine sehr weise Entscheidung, wie ich finde, weil mit einer Getrenntmarkenstrategie zu agieren, hat nicht die gleichen positiven Effekte möglicherweise. Klar ist es ein Risiko, weil wenn man wettbewerbsfähige Online-Preise stellt, dann heißt das auf diese Produkte erstmal für unsere Partner einen schlechteren Rohertrag, wenn der Kunde mit diesem Preis in den Laden kommt. Wir wissen aus vielen Studien, dass die Kunden zu 80% eine Online-Recherche machen, bevor sie stationär einkaufen. Das machen sie aber auch, wenn nicht PC-Spezialist drüber steht. Das heißt, sie kommen sowieso mit dem Preis um die Ecke. Mhm. Die Hoffnung, die wir mit unseren Partnern damit verbunden haben, ist, dass die Auffindbarkeit bei Google besser wird und dass dann eben PC-Spezialist häufiger in den Relevanzkreis der Kunden reinkommt. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Also unsere Partner berichten, ja, es kommen mehr Kunden. Das ist der eine Effekt. Das heißt, das Geschäft wird positiv befruchtet, auch stationär. Der zweite Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist, glaube ich, noch ein bisschen tiefgreifender. Wir haben vor 2 Monaten einen Test gestartet, ob man nicht auch das Dienstleistungsgeschäft über das Internet bewerben kann, auch über Printmedien bewerben kann. Das ist erstmal nichts Sensationelles, das machen ganz viele. Aber bundesweit zu einem einheitlichen Preis mit einer völlig identischen Beschreibung der Leistung, und zwar eine detaillierte Beschreibung der Leistung. Wenn wir also solche Themen nehmen wie Neugeräteeinrichtung, dann weiß der PC-Spezialist-Kunde durch die Lektüre, was ihn genau erwartet, was nicht und welcher Preis er da reinkommt. Und das, muss man auch sagen, ist eine sehr tiefgreifende Entscheidung gewesen, die auch noch keine andere Kooperation gemacht hat, weil dann die Partner eigentlich mal sagen, liebe Zentrale, lass die Finger von meinen Dienstleistungen, da mache ich einen großen Teil meines Gewinnes mit und da möchte ich nicht, dass irgendeiner reinredet, wie die jetzt genau zu konfigurieren und zu bepreisen ist. Auch hier eine sehr weitblickende, eine sehr intelligente Entscheidung, die unsere Partner dort getroffen haben. Wir haben 5 Dienstleistungen standardisiert bepreist, haben einen 2-monatigen Test gemacht, der hat sensationelle Ergebnisse gezeigt für unsere Partner. Also 39% mehr neue Aufträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, über 5.000 Euro zusätzlichen Rohertrag zum Vorjahreszeitraum durch die erste Kampagne und wir sind jetzt gerade erst angefangen. Gestern hatten wir eine Geschäftsführertagung mit PC-Spezialist, haben dann die nächsten 5 Dienstleistungen besprochen. Mit 3 sind wir jetzt auch soweit durch. Das ist ein sehr komplexer Prozess, weil erstmal die Entscheidung...
Das kann ich mir vorstellen, dass das ja extrem lebhaft diskutiert wird.
Oh ja.
Also, weil da sind ja echt Emotionen auch mit dem Spiel. Weil ich kann mir ja zum Beispiel nur mal vorstellen, also wenn man so eine Dienstleistung aufruft und sagt, die kostet jetzt 39,49 €, das ist in München zu billig und in Rostock zu teuer. Jo. Also da haben sie ja allein schon regionale Unterschiede. Ne?
Genau, das ist...
Also, das weil, Punkt, weil, ja. weil von Münchner Kunden könnte man eigentlich, denke ich, ein gutes Stück mehr nehmen. Also auch die, also das sind ja wahrscheinlich alles so Punkte, kann ich mir denken. Ne?
Ja, also wir haben erstmal entschieden, wollen wir generell die zum Beispiel die Dienstleistung vor Ort, Aufbauservice für einen PC oder Notebook, wollen wir es anbieten. relativ schnell Einigkeit, große Mehrheit dafür machen wir. Aber jetzt geht's los. Was ist in diesem Vorort-Service mit drin? Windows-Update? Wenn ja, in der Werkstatt vorher oder vor Ort beim Kunden, dann kommt das Problem, hat er überhaupt genug Bandbreite? Dann machen wir Nutzerkonten mit rein oder raus, nehmen wir die Mails mit rein, machen wir nur Outlook oder auch andere Möglichkeiten, die E-Mails aufzurufen und so weiter und so weiter. Das ist schon schwierig gewesen in der Diskussion, weil natürlich jeder seine eigenen Erfahrungen dort gemacht hat. Und da jetzt einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo die Mehrheit sagt, okay, das finde ich gut, das können wir so bewerben, ist schwierig, aber hat funktioniert. Und dann kommt natürlich der Preis als letztes. Und in der Tat ist es genauso, wie Sie es sagen, ich kann in München einen deutlich anderen Preis aufrufen als in Stralsund zum Beispiel oder in Schwerin. Und wenn man dann bundeseinheitlich reingeht, dann haben beide eigentlich den falschen Preis. München ist zu billig und Stralsund ist zu teuer. Ja. Aber wenn wir keinen Preis daneben schreiben, ist es genauso wertlos, als wenn wir neben einem Notebook keinen Preis daneben schreiben. Das heißt,
auf Anfrage.
Ja, genau. Oder ab 49 Euro.
ab 49 Euro. Kommt drauf an, wo Sie wohnen.
Wie ist das denn? Geht sowas?
Bitte?
Wo geht sowas?
Ach, keine Ahnung.
Einer der versteckten Scherzen von Christian, die man erst 3 Minuten später versteht. Aber was mich interessiert, machen denn alle mit oder gibt es auch Leute, die sagen, ich gucke mir das da erstmal an, wie das so läuft?
In der ersten Runde haben 85% mitgemacht. Mhm. Das funktioniert bei PC-Spezialisten wie in allen anderen Kooperationssystemen auch. Da steht also sinngemäß in teilnehmenden Stores. Das heißt also, der Partner hat die Freiheit, Nein zu sagen, dort nicht mitzumachen. Da finde ich im ersten Rutsch die 85% gut als Quote.
Ordentlich, ja. Hätte ich nicht gedacht.
Da gibt es andere namhafte Franchise-Systeme. Nehmen wir die Restaurantkette zum Goldenen M, die bei weitem nicht in allen Aktionen diese Quoten erreicht. Und von daher muss ich sagen, das funktioniert ganz gut. Ich rechne damit, dass diese Quote in den nächsten Monaten und Jahren eher zunimmt, weil die ersten Erfolge zeigen eben, da ist richtig Effekt hinter.
Das ist ja die PC-Spezialisten wenden sich damit ja dann an Privatkunden, ne? mit dieser Serviceleistung. Ne?
Exakt.
Und da hatten wir doch in den vergangenen Jahren immer zumindest die gefühlte Meinung, dass die Privatkunden für solche Dienstleistungen nichts bezahlen.
Das hat noch nie gestimmt und das stimmt heute erst recht nicht. Also warum das Gefühl da ist, dass Privatkunden nicht so gerne für Dienstleistungen bezahlen, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass in vielerlei Hinsicht die Kunden zögerlich sind, wenn sie nicht wissen, was sie genau erwartet. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich mache eine Virenentfernung, nehme dafür eine Stundenpauschale, Technikersatz 80 Euro, und wir sagen ihm dann, wir hoffen mal das Beste, dass wir mit 2 Stunden durch sind. Ist das eine andere Aussage, als wenn wir sagen, Virusentfernung kostet 49 Euro pauschal, egal wie lange
wir brauchen. Wie die Werkstatterfahrung, die man ja als Privatmann immer hat. Ne? Du gibst dein Auto in die Werkstatt, ne?
und hoffst, dass
dann trifft dich der Schlag, wenn du es wieder kriegst, was da alles auf der Rechnung draufsteht. Handwerker genau dasselbe. Aber wenn es klar definierte Leistungen sind, die da mit draufstehen, dann macht das natürlich Sinn, weil dann weiß ich genau, was ich bekomme. Und wenn der dann sagt, ja, dieses und jenes funktioniert aber nicht, dann kann man sagen, schauen Sie her, das ist einfach im Leistungskatalog so auch nicht vorgesehen. Ja. Mache ich ihn aber natürlich gerne.
Das heißt, Ihre These ist wirklich, auf Endkundenseite ist ein Informationsdefizit, deswegen hängt das. Und Informationsdefizit beseitigt, Geschäft läuft gut an.
So ist es. Und wenn man jetzt die reinen Stückzahl nehmen, jetzt einen Store mal exemplarisch rausgerissen, nur im August, in dem Zeitraum 1. bis 31.8. immerhin 171 verkaufte Servicepauschalen aus diesem standardisierten Programm, was eine Steigerung von 40% fast entsprach. Und das ist schon signifikant, auch für so einen Laden, dass man merkt, dass da bleibt auch was im Portemonnaie hängen. Das heißt also, die Theorie, private Endkunden sind nicht bereit, für Dienstleistungen zu bezahlen, ist schlicht und ergreifend falsch. Glücklicherweise ist das so.
Ja, das ist ja gut. Dann sind Sie ja jetzt angetreten sozusagen, oder nicht angetreten, sondern Sie liefern den Gegenbeweis. Jetzt ist es ja so, diese Dienstleistungsgeschichte ist irgendwie Teil einer größeren Geschichte. Ja, der andere Teil ist, warum mache ich das denn jetzt überhaupt so? Und das ist ja der Margendruck vor allen Dingen eben auf den Produkten, Hardware und auch Software. Und ich will das sozusagen total intelligent jetzt überleiten, ja, zu dem nächsten Thema, das ist nämlich dieses Online-Thematik, die ich noch nicht völlig abgefrühstückt sehe. Da ist mir nämlich noch nicht so ganz klar, was Sie da wirklich machen. Auch mit PC-Spezialisten nicht. Klar, Sie haben eine Homepage, Sie sind da vertreten. Aber wie läuft es im Detail ab? Gibt es wirklich einen PC-Spezialist-Shop, in dem ich kaufen kann? Wäre es sinnvoll, so etwas zu machen unter dem Namen? Braucht man vielleicht einen anderen Brand, um auch die anderen Marken von der Synaxon dort zu integrieren? Und welche Rolle wollen sie insgesamt in diesem Szenario spielen. Ich meine, die Wettbewerbslandschaft in dem Bereich, glaube ich, nicht wird einfacher werden in den nächsten Jahren. Nehmen wir das Beispiel Amazon. Ich glaube, dass Amazon die Präsenz im Online-Bereich noch massiv ausbauen wird. Ne, nehmen Sie nur die Lagerstätten und die Logistikflächen, die Amazon derzeit hier in Deutschland baut, in der Nähe von Augsburg 110.000 Quadratmeter, Duisburg neu gebaut 110.000 Quadratmeter, die bestehenden Logistikzentren hier an der Grenze, ehemaligen Grenze, werden ausgebaut auf
110.000 Leute werden eingestellt.
10.000 Leute werden eingestellt. Also es da steht ja ein Businessplan dahinter.
Und dann hast du ja auch noch das Thema Mediamarkt, die ja auch mit ihrer Multichannel-Strategie hier hadern bzw. Saturn. Wo mir gerade einfällt, wollten die nicht eigentlich zum 1. Oktober live gehen?
Saturn? Mit Saturn, ja.
Ja, ne? Stimmt. Bin ja gespannt. Ist ja in ein paar Tagen. Übermorgen.
Warte mal, der ist Samstag.
Samstag?
Am Samstag, ja.
Dann schauen wir nochmal rein.
Samstag schauen wir mal rein.
Jetzt lassen wir mal den Herrn Rivers antworten. Beziehungsweise Sie können uns einfach ins Wort fallen. Das machen wir ja auch immer ständig.
Ich mache das gleich mal.
Die Kollegen fallen mir auch immer ins Wort.
Ach Mensch, Christian.
Oh, der Arme.
Ja, also, dadurch, dass Synaxon durch die vier Verbundgruppen doch ein relativ imposantes Einkaufsvolumen hat. Also wir liegen so bei dezentralen 1,5 Milliarden Euro Hardware-Netto-Einkaufsvolumen über alle Marken verteilt. Haben wir schon eine Position, die es uns möglich macht, wettbewerbsfähig im Markt zu agieren. Also wir haben, wenn wir wollen, die Situation, dass wir den Preissuchmaschinen mit vorne dabei sein können, wenn wir das möchten. Das wollen wir nicht flächendeckend, sondern natürlich nur mit Aktionssortimenten. Dadurch, dass wir jetzt im Gegensatz zu früher auch noch angefangen haben, die Ware zentral einzukaufen, ist da nochmal eine verbesserte Kondition dabei, weil für die Hersteller sind wir jetzt planbarer, als wenn wir sagen, wir machen eine Werbekampagne und hoffen mal, dass wir 2000 Stück von dem Notebook verkaufen. Wenn nicht, ist das euer Problem. Wir kaufen die jetzt tatsächlich ein. Dadurch gibt es nochmal interessantere Konditionen. Und damit sind wir auch in der Lage, in der Liga mitzuspielen, in der man da mitspielen muss, um preislich attraktiv zu sein. Die Verdienstmöglichkeiten dort sind sicherlich nicht grandios, aber sie sind da. Man kann da tatsächlich auch noch Geld verdienen. Das werden wir in dieses und nächstes Jahr noch nicht machen. Da muss man ein gewisses Umsatzvolumen erreichen, um da mitspielen zu können. Das glauben wir aber, dass wir das können. Und der Umsatz, den man unserer Meinung nach braucht, um rentabel arbeiten zu können, liegt bei erstaunlich niedrigen 50 Millionen Euro ungefähr. Das ist so das, was wir ausgerechnet haben. Ab wo es für uns interessant wird, wo wir Break-Even und leichter drüber liegen. Und das ist auch für unsere Partner ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch, dass wir diese zentrale Ware einkaufen, können wir auch Preisvorteile an die Partner weitergeben, die es ihnen möglich macht, offline mit diesen Preisen ebenfalls mitzuhalten. Also wir haben Vereinbarungen mit unseren Partnern, was Kalkulationsspannen angeht im Internetshop. Das funktioniert auch ganz gut. Und dadurch haben wir tatsächlich die Möglichkeit, einmal online wettbewerbsfähig zu sein, unsere Partner mit einer zugegebenen niedrigen Marge auf dem Aktionssortiment ebenfalls wettbewerbsfähig anzubieten. Und sowohl die Partner als auch wir können das als Trigger nutzen, um Dienstleistungen zu verkaufen, also verbundene Dienstleistungen. Mhm. Und im Gegensatz zu den reinen E-Tailern wird die Wertschöpfung aus diesem Geschäft ganz sicher nicht ausschließlich aus der Hardware laufen. Wahrscheinlich sogar überwiegend nicht, sondern der Großteil der Wertschöpfung wird dann aus verbundenen Dienstleistungen laufen. Und da, glaube ich, sind wir einfach stärker als ein reiner E-Tailer ohne stationäres Flächennetz. Da sind wir auch wahrscheinlich besser als ein Flächen-E-Tailer, der in diesem Bereich auch nicht mitmachen kann, ein Flächen-Retailer, Entschuldigung, der da auch nicht so richtig mitspielen kann oder möchte, selbst wenn er es will, weil die Expertise in der Fläche bei PC-Spezialist, Microtrend und Akzent einfach viel größer ist. Die schiere Masse an Leuten, wenn sie die Marken zusammenzählen, sind das 15.000 Menschen, die dort mit Expertise unterwegs sind, die man dann über Softwareplattformen, die wir gerade schreiben, identifizierbar gestalten kann, auffindbar machen kann, matchen kann mit eingehenden Anfragen. Und damit soll für unsere Partner ein Dienstleistungsvolumen generiert werden, was hochinteressant für alle Beteiligten ist. Und die Hardware hat dann
ist denn das ganze Sortiment, was dann im Shop auch zu finden sein wird, oder nur Teile davon?
Teile davon. Also momentan liegen wir, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, so bei 600-700 Artikeln, die wir drin haben. Das wird ausgeweitet werden, aber
Startet mal damit genau. Man mal überhaupt auch Erfahrungen sammeln kann. Ne?
Wir haben ja im EGIS lieferbar 400.000 Artikel. Also da ist ja, Luft
da ist, nach da ist noch Luft raus. In alle Richtungen.
Was ist denn mit der mit dem Projekt meineIT.de?
Ja, wir haben ja eben über die standardisierten Dienstleistungen gesprochen. Das heißt, das sind niedrig komplexe Dienstleistungen, klar, die auch einen gewissen Anspruch haben, aber nicht so komplex sind wie zum Beispiel das Einrichten von Security-Lösungen in einem mittelständischen Unternehmen oder VPN oder Virtualisierung, was auch immer. Und die zweite Plattform ist Synmarket, das ist das Backend für meine IT, Frontend zum Endkunden. Hier werden dann eben unsere Partner in die Lage versetzt, auf Anfragen zu reagieren für komplexe individualisierte Dienstleistungen. Das ist die Idee dahinter. Plakatives Gegenbeispiel in der Handwerkerwelt ist myhammer.de. Das ist, funktioniert sehr ähnlich, wie wir das vorhaben. Mhm. Wollen wir im Frühjahr nächstes Jahr fertig haben. Müssen wir schauen, wie weit wir dann bis dahin kommen. Aber da geht es eben genau um das, was ich eben gesagt habe, nicht um standardisierte, sondern um komplexe Dienstleistungen. Und unsere Partner fangen jetzt an, Fähigkeitenprofile in Synmarket anzulegen, die man über meine IT dann vermarkten kann. Sind so 200, 300 Stück drin, wächst auch jeden Tag und man fängt auch an, innerhalb der Partner auf Synmarket, erster Linie angetriggert durch Facebook übrigens, Aufträge sich gegenseitig zuzuschanzen. Also das funktioniert vor allen Dingen bei iTeam ganz gut. Und unser Ziel ist hier eindeutig für unsere Partner mit hoher Expertise, diese vermarktbar zu machen übers Netz, weil wir auch hier glauben, dass wir jetzt eine Verlagerung des Geschäftes aus der realen Welt in die virtuelle Welt haben werden. Das sieht man bei ganz vielen Dienstleistungen. frageinanwalt.de, machdudas.de, Blauarbeit, MyHammer sind alles Plattformen, die ordentlich Frequenz haben. Das heißt, der Bedarf ist da. Und das ist natürlich auch für super spezialisierte Partner eine interessante Geschichte, weil das ist ein Trend, den wir bei unseren Partnern sehen, dass sie immer spitzer in ihrer Expertise werden. Das generalistische Systemhaus, was alles macht, ist da, aber seltener geworden. Aber wir haben schon tatsächlich eine ganze Menge Partner, die eine sehr spitze, aber sehr große Expertise auf einem Spezialthema haben. Und für die ist es natürlich nicht unspannend, sowas zukünftig auch bundesweit zu vermarkten.
Die Kunden suchen tatsächlich, also gerade diese Kunden suchen tatsächlich über solche Plattformen auch? Ja,
das kann man über Google Tools kann man das sehen, dass tatsächlich Kunden sowas recherchieren im Netz. Und unser Ziel ist es dann, dass meine IT dann eben ganz vorne ist und dass dann die Kunden draufklicken und ihre Anfrage dort formulieren.
Ja gut, die suchen da wahrscheinlich danach, weil die auch mal sehen, was kostet sowas eigentlich ungefähr oder welche Hausnummer ist denn das? Oh, wer macht sowas eigentlich? Wer macht es da vor allen Dingen? Ne?
Das haben wir ja in den letzten Jahren mit unseren ganzen Web 2.0 Experimenten deutlich gesehen. Wir haben eine ganze Menge Partner, die bloggen. Und Bloggen ist das Keyword-Marketing-Werkzeug schlechthin im Web. Das heißt also, ich verbessere meine Google-Auffindbarkeit dramatisch auf den Stichworten, über die ich blogge. Und diese Erfahrungen haben uns dazu motiviert, das Ganze dann eben auf eine Handelsplattform umzulenken mit dynamischen Inhalten. Und da rechnen wir schon damit, dass die Kunden bereits heute, aber auch in Zukunft noch viel stärker auch hier wie im Handel die Produkte oder die Leistung vorrecherchieren, bevor sie den Auftrag erteilen. Mhm.
Was ihr ja mit der Plattform löst, ist das, oder hoffentlich löst, ist so das alte Problem, Segmentierung im Channel vorzunehmen und wirklich mal zu gucken, welche Häuser können was.
So ist es.
Wie groß ist denn die Beteiligung oder wie viele haben schon Profile eingestellt und wie realistisch sind die Profile, die eingestellt werden? Ja. Weil früher hat ja jeder eingestellt, okay, ich
kann
bin
alles.
Systemhaus, ich kann alles und das kann ich auch und das auch. Und
mein Kollege Andreas Wendinger ist ja gleich noch hier oben, den müssen wir das nochmal fragen. Also, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, haben so um die 1000 Partner die AGB akzeptiert und haben einen Account angelegt. Wir haben über 200 gepflegte Profile drauf, die mit einer ordentlichen Qualität sind. Das heißt, die wären verwertbar für solche Aktivitäten und die wären auch tatsächlich matchbar. Das heißt also, man könnte die auf Kundenanfragen dann zuordnen. Das ist für eine Plattform, die öffentlich noch gar nicht auftritt, gar kein schlechter Wert, weil das Frontend gibt es ja noch nicht. Es ist nur Synmarket bis jetzt da.
Mhm. Werden die Profile intern schon genutzt, dass die Häuser wirklich dann untereinander nach Partnerschaften suchen, wo der eine den anderen ergänzt?
Das findet in kleinem Maße schon statt. Was häufiger passiert ist, dass jemand bei uns anruft und sagt, ich brauche ganz dringend irgendeinen Partner, der dieses oder jenes kann und wir dann in so einem Market nachgucken, wer ist es?
Wer ist es?
Und über Facebook genau das Gleiche. Also über Facebook fragen dann die Partner sich gegenseitig, wer was kann und dann grätschen wir dann dazwischen mit unseren Synmarket Rechercheergebnisse.
Das ganze Ding ist ja noch in Statum Ascendi sozusagen, also in der Projektphase. Die wollen, glaube ich, zur CeBIT damit starten nächstes Jahr.
Sofern alles gut geht, ja.
Ja, okay. Mhm.
Das ist ein spannendes Projekt.
Mhm. Sind wir mal gespannt. Gut, Sie hatten vorhin gesagt, Herr Röbers, um mal zu einem anderen Punkt zu kommen, diese Generalisten, die werden immer weniger draußen. Das wundert mich überhaupt gar nicht. Ich glaube, das muss auch so sein, weil es ist ja mittlerweile schon schier unmöglich, nach meinem Dafürhalten überhaupt noch Generalist sein zu können in dieser Branche. Die wird immer komplexer, immer unübersichtlicher. Schnell war sie schon immer, aber jetzt ist sie nicht nur schnell, sondern wird auch noch immer schwieriger. Und da jetzt in allen Themen wirklich mal auf dem Laufenden zu bleiben, ich glaube, das frisst einen irgendwann dann auf. Ich glaube, das schafft man auch gar nicht mehr, um dann auch wirklich Top-Leistung zu bringen. Und ich habe jetzt schon verschiedentlich auch Stimmen gehört von Menschen, die haben gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf IT-Branche. Ne? Das ist mir jetzt einfach viel zu anstrengend und in anderen Branchen habe ich diesen Stress nicht und kann vielleicht sogar dann noch besser verdienen. Die Frage, warum, die sich damit verbindet, ist folgende. Wir haben ja jetzt in der IT-Branche auch schon die Situation, dass manche Firmen einfach jetzt mal einen Generationswechsel vornehmen müssen. Die sind
sehr viele.
Ne, die haben jetzt ein Alter erreicht, die Unternehmer, wo sie sagen, so, das reicht jetzt, ich bin jetzt 60, ich bin jetzt 65, ich bin jetzt 70. Ich will jetzt nicht mehr, sondern ich suche jetzt Nachfolger für mein Unternehmen. Und da stellt sich uns die Frage, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist es nicht schwierig, da junge Leute zu finden und zu motivieren, diesen Job zu übernehmen? Haben Sie da einen Überblick?
Also die Anzahl der Neugründungen ist ja auf einem erfreulich hohen Niveau. Das heißt also, wir haben es ja nicht mit einem stark schrumpfenden Markt zu tun, was man ja seit Jahren vermutet, dass er sich sehr schnell konsolidiert. Diese Konsolidierung findet eher zäh und schleppend statt. Das heißt, wir haben immer noch eine sehr hohe Anzahl von Marktteilnehmern und auch Neueintritten in den Markt. Und ich kann diese Ansicht, man hat keinen Bock mehr auf den IT-Markt, auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin jetzt im 21. Jahr im IT-Markt und ich finde den immer noch sensationell. Ich kann also auch die ganzen Ledernacken nicht verstehen, die jetzt meinen, in die Solarbranche gehen zu müssen, weil alles irgendwie viel schöner ist. Im IT-Markt liegt das Geld immer noch auf der Straße. Es ist eigentlich noch genauso wild wie vor 20 Jahren. Klar, es ist an einigen Stellen gereifter. Aber wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit auf der einen Seite Geschäftsmodelle geschrotet werden durch das Internet, aber wie viel schneller auf der anderen Seite Geschäftsmöglichkeiten neu entstehen, das hat ja nichts an seinem Reiz verloren.
Nein, verloren hat es nichts. Ich meine, was wahrscheinlich, woran viele, glaube ich, ein Problem haben, ist, dass sie halt zu lange aus der Zeit kommen an den Themen Hardware, Notebooks, PCs, Server hängen bleiben, also am Verkauf dieser Hardware. Und da muss man einfach sein, also diese Ära geht einfach vorüber. Das ist eigentlich jetzt schon vorbei. Ja, sondern man muss einfach damit anfangen, professioneller zu werden. Und man sieht es ja zumindest bei den sehr großen und mittelgroßen Systemhäusern, wie der Grad der Professionalität extrem angestiegen ist. Schau dir mal, jetzt nehmen wir mal Bechtle. Ja, oder nimm Comparex oder nimm Cancom. Ja. Ist völlig egal. Schau dir so ein Haus an, wie die vor 10 Jahren gewirtschaftet haben, auf gut Deutsch, noch total richtig hemdsärmlich, und wie professionell die mittlerweile unterwegs sind. Also der Grad der Professionalisierung hat ja auch extrem
zugenommen. Aber das ist doch herrlich.
Ja, natürlich ist das herrlich, ja.
Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, diese Nachfolgeproblematik, die ist ja nicht IT-spezifisch. Das haben wir ja in allen Bereichen der deutschen Wirtschaft. Und da habe ich auch ein paar schlechte Nachrichten für Leute, die glauben, dass sie Nachfolger finden können für ihre Unternehmen. Ein Unternehmen heute zu verkaufen, funktioniert ja nur dann, wenn es vollständig unabhängig von seinem Gründer oder heutigen Inhaber ist. Mhm. Das heißt also, wenn ich heute glaube, ich kann ein Zwei-Mann-Unternehmen zu einem Preis verkaufen, der mir meine Rente sichert, der stark abhängig ist von der Persönlichkeit des Gründers, das funktioniert eben einfach nicht. Und das haben wir ja mit unseren eigenen Erfahrungen am Kapitalmarkt kennengelernt. Wir sind mit, glaube ich, knapp über 20 Mitarbeitern an die Börse gegangen, was ja auch gelinde gesagt Wahnsinn ist, aber das war ja nun mal damals so. Und auch die erste Frage war ja immer, wie stark hängt denn das Unternehmen von den drei Vorständen ab? Wir hätten damals besser keinen Autounfall zu dritt gemacht. Das wäre keine gute Sache für das Unternehmen gewesen. Heute haben wir knapp 160 Menschen im Unternehmen beschäftigt. Und heute müssten, das haben wir mal für eine interne Risikoanalyse gemacht, müssten schon 12 Menschen gleichzeitig mit dem Flugzeug abstürzen, dass das Unternehmen richtig ins Risiko kommt. Das heißt also, wenn es nur die drei Vorstände erwischt, ist es schade für uns, aber keine Katastrophe fürs Unternehmen. Und deswegen ist unser Unternehmen auch verkaufbar, handelbar. Und das muss einem einfach klar sein, ein Unternehmen sollte eine gewisse Größe haben, bevor es überhaupt attraktiv ist. Und ich kenne diese Unternehmerbörsen, die gibt es bei der IHK in jedem Standort. Da werden dann eben Unternehmen mit 1-2 Mitarbeitern zum Kauf angeboten und wundern sich, dass man keinen Käufer findet. Ich würde die auch nicht kaufen. Das ist viel zu gefährlich. Mhm. Man weiß nicht, wie stark die Kundenbeziehung zum Gründer ist. Man weiß nicht, wie stark die Mitarbeiter dranhängen. Ich habe eigentlich keinen Gegenstand, der wirklich handelbar wäre. Und deswegen kann ich nur jedem raten, der einen Verkauf machen möchte, um in Rente gehen zu können, das Unternehmen solide aufzubauen und es unabhängig von sich selbst zu machen, dann kann ich es auch verkaufen.
Mhm. Ja, nicht ganz einfach immer. Ne? Nee. Stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor.
Ist es bestimmt auch. Aber auf der anderen Seite, Christian, was ist einfach heute? Ne? Und wenn es einfach wäre, dann könnte es ja auch jeder machen. Ne?
Also ein schönes Beispiel war auf dem Systemhauskongress beispielsweise, war der Erich Striedacher da von der Comatronic und Systemhaus in Ulm sitzen, glaube ich.
Ja.
Schwäbischen und dann am Bodensee, glaube ich, noch. Der ist jetzt auch in einem Alter, wo er sagt, also er möchte jetzt dann sich auch irgendwann mal zur Ruhe setzen. Und da ging es auch um Thema Nachfolge. Da steigt jetzt witzigerweise seine Nichte ein. Die junge Frau Strieder, die heißt auch Strieder natürlich. Und mit der habe ich mich unterhalten und die hat mir erzählt, dass sie schon damals in ihrer Kindheit und ihrer Jugend hat die ja immer mitbekommen, was ihre Papas da machen, ne? So mit diesem ganzen System aus. Und die fanden das furchtbar und der Papa war nie da und Wochenende wieder Anruf und dann Urlaub konnte nicht mit und so weiter und so fort. Und da haben die gesagt, nee, also so ein Laden.
Niemals.
Kommt überhaupt nicht in Frage.
Jetzt
steigt sie tatsächlich selber ein. Also weil sie eben auch jetzt ein Stück gereift ist natürlich, weil sie Ausbildung gemacht hat und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, auch mal andere Branchen kennengelernt hat und da jetzt einfach so dieses Unternehmertum für sich auch erkannt hat und das jetzt auch tatsächlich als Chance findet. Also ich freue mich, wenn wir demnächst mal eine Systemhauschefin haben.
Ja, das sind so Glücksfälle.
Ja.
Wir werden nicht nur eine haben, sondern wir werden auch eine zweite haben. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, weil Sandata in Nürnberg. Der Herr Straub, der hat eine Tochter.
Süße.
Ich glaube, die ist jetzt, entweder die ist jetzt in den letzten Zügen ihres Studiums, auch BWL in Eichstätt, glaube ich.
Die wird auch einsteigen.
Und die wird dann die Juniorchefin werden.
Das ist doch gut.
Ja.
Das lässt ja hoffen.
Ne? Also das sind so Glücksfälle, die man hat. Wobei die jetzt genannten Firmen, Sandata in Nürnberg und Kumatronic in
Schwäbischen,
die hättest du auch verkaufen können. Also ne, die sind ja mittlerweile von der Größe her, die stellen wirklich was da, spielen eine große Rolle in der Region.
Ja, ist sicherlich auch noch ein Parameter, aber wie Sie schon gesagt haben, also zwei Mann Unternehmen ist, glaube ich, wirklich schwierig, weil das ist einfach so an die Person gebunden.
Ja, aber die Frage ist, was macht man da?
Liquidieren,
zumachen, ja. Denke ich, oder? Hm. Große Alternative würde ich jetzt da nicht sehen.
Ist ja auch kein Drama, wenn man genug Rücklagen geschaffen
natürlich.
Hat, dann liquidiert man
ja.
Man muss sich mit der Nachfolgefrage, glaube ich, schon sehr langfristig beschäftigen.
Ja, das wirklich kommt noch dazu.
Ich weigere mich noch mit dieser Frage, mich zu befassen.
So, Kinders, wir müssen...
Das werden wir auch in 10 Jahren noch sagen, fürchte ich.
Ja, das könnte durchaus möglich sein.
Wir müssen ein bisschen Gas geben übrigens.
Ja, ne? Aber da die eine Frage möchte ich Herrn Röbers noch stellen. Dann können wir meinetwegen weiter wechseln. Und zwar, Sie sind ja auch ein fleißiger Facebook-Anwender und auch von anderen Social-Media-Diensten. Und bei Facebook hatten Sie mal vor ein paar Wochen, glaube ich, mal gepostet, dass Sie jetzt gerade mal überprüfen, aus welchen Gründen Synaxon-Partner abspringen.
Ja, genau.
Und da sind Sie irgendwie die Antwort noch schuldig. Also da würde uns jetzt mal interessieren, was ist denn dabei rausgekommen und wie haben Sie es auch gemacht?
Also Facebook hat nicht nur Vorteile, wie man jetzt sieht hier. Also, das war ja nur so ein bisschen als Teaser gemeint, aber in der Tat, Sie haben den Ball aufgenommen, antworte ich auch gerne drauf. Das ist ein
gab's super. Ja auch im Übrigen eine tolle Diskussion dann
das
Thema. Ne? Da hat ja André Flottmann hat ja dann auch noch fleißig dazu gepostet. Also
altgediente Gründer
haben
nochmal reflektiert, was vor 10 Jahren da up-to-date gewesen ist. Die Welt hat sich da leider weitergedreht. Ich wäre froh, wenn er recht hätte mit dem, was er geschrieben hat, aber das ist leider nicht mehr so. Also das Spannende ist, wir haben es mit einem wirklich statistisch-mathematischen Problem zu tun. Das klingt jetzt merkwürdig, aber wenn man so große Partnerzahlen hat wie wir, so hohe Kontaktzahlen hat wie wir, dann ist das tatsächlich mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu durchdringen. Was sind die wahren Ursachen dahinter, dass uns Partner verlassen? Das kann man sagen, ja, scheiß Job gemacht oder aber falsche Partner ausgewählt. Also es gibt eine Menge Hypothesen. Wir haben jetzt angefangen, die wirklich mit präzisen statistischen Methoden zu hinterfragen. Und als ich das geschrieben habe, war ich elektrisiert. Das war wie ein Krimi. Also wir haben da vor unserem Statistikprogramm gesessen mit 3 Six Sigma Black Belts, sind es ja 4 sogar Black Belts davor gesessen und haben gerechnet, gemacht und getan. Und es zog sich plötzlich so ein Schleier weg. Also da lagen dann die Fakten plötzlich vor uns. Und 2 wichtige Erkenntnisse kann man, glaube ich, gewinnen aus dem, was wir gemacht haben. Ist noch nicht ganz zu Ende, das Projekt, aber 2 wichtige Erkenntnisse. Die erste ist, es gibt bestimmte Unternehmenstypen, die passen nicht gut zu Synaxon. Die machen ein hervorragendes Geschäft. Die haben eine gewisse Dienstleistungs- und Handelsstruktur und die kann man herauskristallisieren, die funktioniert bei uns nicht, die haben eine relativ hohe Abgangswahrscheinlichkeit schon in den ersten Monaten, die nehmen den ersten Seitenausgang, den sie kriegen können und sind dann wieder weg. Mhm. Das war die erste Erkenntnis, das hat was mit Umsatzstrukturdaten zu tun, das hat was mit finanziellen Kennziffern zu tun, das ist keine Bonitätsfrage im eigentlichen Sinne, also es ist nicht so einfach, dass ich sage, Boni-Index 280 ist die Schallmauer und alles, was drüber und drunter ist, kann ich teilen, das ist nicht so, das wäre schön, wenn es so einfach ist, aber es sind Umsatzstrukturdaten, die da eine Rolle spielen. Was uns am meisten elektrisiert hat, war die Tatsache, dass unser Aegis tatsächlich eine viel zentralere Rolle in der Partnerzufriedenheit spielt, als wir das gedacht haben. Denn im Verkauf unserer Lizenzen spielt Aegis keine zentrale Rolle.
Wir sollten an dieser Stelle vielleicht kurz mal eben sagen, Aegis ist das Einkaufs- und Informationstool, was exklusiv die Synaxon für sich aufgebaut
exakt,
hat.
Und exakt. Mhm. Also es ist nicht nur Einkauf, wie Sie sagen, es ist Einkaufsinformationstool, es hat auch noch Geschäftsprozessabbildung und so. Das ist unser Rückgrat des Geschäftes. Das war uns klar, dass das eine bedeutende Rolle spielt, aber wie bedeutend diese Rolle war, war uns vorher nicht klar. Es gibt eine klare Korrelation zwischen Nutzungsintensität und Abgangswahrscheinlichkeit. Mhm. Und je höher die Nutzungsintensität ist, desto weniger selten verlässt uns ein Partner.
Ja. Mhm.
Das ist auf der Seite erfreulich, aber auf der anderen Seite haben wir im Vertrieb Aegis nicht so sehr im Fokus zurzeit. Das heißt, wir argumentieren mit ganz anderen. Das heißt also, wir holen Partner rein mit anderen Leistungen, die wir haben. Wir haben ja einen ganzen Korb da voll. Über 100 sind das. Und wenn dann die Partner zufällig trotzdem entgegen unserer Verkaufsinformation auf Aegis stoßen und fangen an, das zu nutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gehen, sehr gering. Und das war eine Erkenntnis, die ja, das war schon Schlag für uns.
Das heißt, es muss noch mehr in den Fokus gerückt werden, das Thema Aegis.
Ja, wir sollten überwiegend Partnerinteressenten ansprechen, für die das ein wichtiges Tool ist. So, und nicht zu sehr mit den anderen Leistungen argumentieren.
Wie wird es denn genutzt generell? Einmal als Preis- und Einkaufstool, aber es wird doch auch zum Netzwerken genutzt.
Das ist Synmarket eher. Das war in der Betrachtung jetzt nicht drin, aber in erster Linie tatsächlich das Preisinformations- und Bestelltool. 30% des Bestellvolumens der Synaxon läuft mittlerweile online als Bestellung über Aegis Online. Das heißt also Preisrecherche, Preisinformation, der Bestellvorgang, Aegis Logistik. Das sind so die Hauptmerkmale, die tatsächlich für den größten Kundennutzen sorgen.
Mhm.
Das ist ja eigentlich auch eine ernüchternde Tatsache, wenn man das mal vor sich sieht, weil wir machen so viel andere Dinge und das ist der 80% des Ergebnisses erklärt. Das ist ein bisschen blöd. Aber auf der anderen Seite ist es auch beruhigend, dass man es jetzt weiß.
Das war doch heute früh im Vortrag auch vom Hermann Scherer, von diesem Augenlaserspezialist, der da 1,5 Stunden Vortrag hält und davon 63 Minuten über die Gefahren dabei zu erblinden.
Und es passiert nie.
Und es passiert mit einer Chance 1 zu 1 Million, ne?
Ja.
Aber also sind solche Six Sigma Analysen genau deswegen so gut, weil man da solche Sachen rausbringt?
Ja, genau.
Okay.
Also der menschliche Verstand ist ab einer bestimmten Anzahl von Faktoren eigentlich nicht mehr in der Lage, das vernünftig zu durchdringen ohne Hilfsmittel.
Aber also jetzt mal blöd gefragt, ich verstehe von Six Sigma so viel wie die Kuh vom Sonntag. Wenn ich feststelle, dass Partner Aegis kaum nutzen, ist so nach meinem Dafürhalten noch eigentlich klar, dass die nicht sonderlich dazu stehen und Wackelkandidaten sind.
Das ja, sagt weil ich Ihnen das jetzt erzählt habe, ist Ihnen das klar.
Ja, okay.
Das ist übrigens bei Six Sigma immer so. Am Anfang stehen alle da und stellen 120 Ursache-Wirkungshypothesen auf, ja. Oder 200. Dann, okay. Wir messen immer nur so 10 bis 20, weil das ist wirklich aufwendig, das zu messen. Muss ein Datenerhebungsplan gemacht werden. Und alle sagen sie, von den 200, wir können keinen einzigen streichen. Dann konzentriert man sich auf 20 maximal. Man misst, macht und tut. Und wenn dann der Vorhang gezogen wird, man sieht das Ergebnis, sagt man, ja, dafür brauche ich doch kein Six Sigma. Ja. Das habe ich doch vorher gewusst. Sowas. Das ist ja so trivial, das Ergebnis.
Ja.
Aber Fakt ist, wir haben es vorher nicht gesehen. Das ist übrigens bei allen Projekten dieser Art, dass man nachher denkt, ja, wozu denn so einen Aufwand betreiben, um sowas Banales herauszufinden?
Hm. Okay.
Ja, man staut halt nicht an die richtige Stelle.
Ja, man ist hier total vernagelt im Kopf.
Ja, weil ja, es sind halt so viele Parameter und irgendwie muss man das halt mal sortieren und schütteln und zurecht machen. Aber wie gesagt, das müsst ihr mir mal anschauen. Das würde also mich mal interessieren.
Ich lasse Sie gerne mal ein, dann machen wir mal so eine multiple Regression mit Minitab mit 20.000 Datensätzen und wie sich dann so langsam ein Ergebnis rausschält. Das wird immer konturierter, immer mehr Faktoren fliegen raus, immer mehr Wechselwirkungen werden
sichtbar. Sie müssen uns irgendwie sagen, wie wir noch mehr Zuhörer bekommen für den Schindler. Das müssen wir irgendwie rauskriegen.
Mit Six Sigma,
wo können wir noch besser werden?
Wissen Sie, woran es scheitert? Dass Sie nicht mal wissen, wie viele Zuhörer Sie haben heute. Wir müssten ja erstmal eine Prozessfähigkeitsanalyse machen. Und solange Sie, hatten Sie mir mal erzählt, iTunes die Hörerzahlen nicht rausrückt, können wir kein Projekt machen. Also die müssen erst die Messdaten besorgen und dann können wir uns drüber unterhalten.
Hallo Apple, macht mal was.
Ist dein Thema.
Das ist mein Thema, ja. Also halbwegs kriegt man schon raus, aber ist richtig, iTunes ist schwierig. Die lassen sich da einfach nicht messen, wie es ist. Aber gut.
Ich glaube, wir müssen Herrn Röbers jetzt rausschmeißen. Wir haben noch eine halbe Stunde und wir wollen noch ein bisschen mit den Kollegen.
Und was ist, wenn ich mich hier festkette?
Ja. Kein Problem. Dann machen wir mal ein paar Fotos und stellen die bei Facebook hin, oder?
Genau. Das ist richtig.
Röbers in Ketten.
Nee, Frank Röbers, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns noch mit dazuzukommen und da ein paar Fragen mit uns diskutiert haben. Man hatte nicht alle Tage die Gelegenheit. Aber gerne, wenn Sie mal in München sind, kann man sich das durchaus mal wieder vorstellen.
Kaffee Schwabing.
Kaffee Schwabing. Kaffee Lochhausen.
Das ist das denkbar ungeeignetste Lokal zum Treffen mit Menschen, aber ich nehme es trotzdem gerne. Alles klar. Ja, hat mir einen riesen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Danke auch. Ja, und wir machen da gleich sozusagen fliegenden Wechsel und bitten den Andreas Weninger zu uns. So, Vorsicht. Da ist der Rekorder, das ist das heiligste Teil, damit es nicht kaputt geht. Okay, scheint alles funktioniert zu haben. So, der Herr Wendinger kriegt auch das Mikrofon, sich, das hat richtig, ne?
Hallo.
Hätte man früher.
Geht auch heute noch.
Ja, ja, wie mit der MacLight, ne? Mit der großen.
Ich finde, jetzt sieht der Herr Wendinger aus.
Wir haben was vergessen. Ich habe extra etwas gebracht. Mein Kollege hat sich ja eben verplappert, habe ich schon gehört. Aber Sie haben ja eine Wunschliste auf Amazon. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen das gewünscht hat.
Das war bestimmt der Christian wieder.
Zur Not war es ich.
Nein, das war der Andreas.
Also, sensationell.
Wir hoffen, dass Sie damit viel Spaß haben. Nötig haben Sie es nicht.
Vielen Dank.
Jetzt müssen wir auch sagen, was es ist.
Ja, fantastisch. Du musst jetzt was dazu sagen, warum du es drauf getan hast.
Was ist das denn
überhaupt? Erzähl erst mal, wie du dazu kommst, erzähl mal kurz. Für alle, die es noch nicht wissen.
Das ist eine Wii-Fernbedienung.
Warum hast du die jetzt bekommen?
Das ist eine Wii-Fernbedienung. Und ich...
Ich
finde die sensationell. Wie ist die da? Warum bekommst du die jetzt?
Weil ich sie auf die Wunschliste gesetzt habe. Das ist das einzige Stück, was ich drauf gesetzt habe.
Bei Amazon
auf die Channelcast Wunschliste.
So, das war das Stichwort, was ich hören wollte. Ja, aber
ich setze jetzt setze jetzt noch ganz viele andere Sachen drauf, weil manchmal kriegt man was. Vielen Dank. Ich bin Wii-Spieler.
Ja.
Und die neueren Fernbedienungen funktionieren besser, die haben einen zusätzlichen Kreisel eingebaut, sind sehr viel präziser. Und ich habe gedacht, wenn ich da jetzt was drauf sehe, wusste ich auch nicht genau, habe ich da jetzt das da jetzt drauf, weil das hat was Praktisches, ist schön und zum Spielen.
Also schiebst du aber da ja nur deine bisherige Fernbedienung rein und dann wird quasi die Funktion erweitert.
Und dann gibt's unten ein Teil, was zusätzlichen Kreisel hat, was die Funktion erweitert. Exakt.
Das wussten die vorher, also, und haben das dann später auf den Markt gebracht, weil da können
das
ja nochmal...
Das ist Cross- und Upselling. Definitiv, das können die gut.
Aber wir müssen noch kurz erzählen, also Amazon-Wunschliste, für alle, die es noch nicht kennen, werden ab und zu wir tatsächlich gefragt, was man uns Gutes tun kann, weil das hier alles ja ein rein privates Projekt ist. Und da haben wir gesagt, wir machen mal eine Amazon-Wunschliste, die findet man auf channelcast.de. Dort haben wir Sachen reingestellt, die wir uns wünschen, wo wir sagen, da würden wir uns auf alle Fälle drüber freuen. Das fängt eben bei Gummibärchen an und hört bei, weiß ich, was alles Mögliche drauf ist. Also wir drei stellen es rein. Von außen sieht man nicht, wer sich was gewünscht hat. Und ab und zu macht es dann Ding-Dong. Ne? Und dann kommt der Paketbote, gibt was ab. Hallo, ist für Channelcast. Und das packen wir dann in der Sendung aus, sprechen kurz darüber, was es ist. Und dann geht man natürlich auch bekannt, wer von uns das sich gewünscht hat. Und heute war der Andreas drin. Der Wendinger rennt schon wieder weg.
Christian, ich muss ja sagen, ich war bei deiner, als du das vorgeschlagen hast zu machen, mit der Wunschliste war ich total skeptisch.
Ja.
Aber jetzt
bin ich
total begeistert.
Herr Wendinger, haben Sie super eigentlich Idee. Was zu trinken?
Genau, das habe
ich gesucht. Ja, hier ist Club Mate. Der
Öffner liegt hier auf dem
Haben Tisch. Sie schon mal eine getrunken?
Nee, es ist Premiere.
Und wird was Premiere, ist so, da bin ich jetzt aber echt gespannt.
Also der erste ein bisschen, Schluck,
dann werden wir jetzt mal kurz mit dem Herrn Wendinger anstoßen. wo habe ich denn meine Flasche hier? So, das ist Ihre. Ganz frisch. Zum Wohle.
Prost.
Prost.
Sie achten jetzt auf den Gesichtsausdruck.
Mann, der Mann hat sich unter
Geschmack, den man so nicht kennt zumindest, ne?
Also was mir im Vorfeld so etwas, bedenklich gestimmt hat, ist, dass in diesem Kreis scheinbar alle wissen, wie eine in Wasser aufgelöste Zigarre schmeckt. Aber dem kommt es nicht ähnlich, ich muss nochmal nachdenken.
Nee. Ja, trinken Sie ruhig.
Zigarette.
Genau. So, mit dem Herrn Wendinger, damit wir auch ins Gespräch kommen. Wir haben ein Thema bisher ausgeklammert. Nicht absichtlich, weil wir das haben wir tatsächlich dahingehend verschoben, weil wir gesagt haben, da kann der Herr Wendinger sicherlich auch ein bisschen mitdiskutieren, ganz einfach. Soll jetzt gar kein Interview werden, sondern Sie reden einfach munter mit weiter. In der Zeit vom letzten Channelcast-Folge ist natürlich etwas passiert. Und zwar gab es ja die Bekanntgabe von HP, von dem Herrn Leo Apotheker, der bis vor kurzem ja auch noch der Chef dieses oder CEO von diesem Unternehmen war, der in quasi einer Nacht- und Nebelaktion, möchte ich es mal sagen, sich hingestellt hat und gesagt hat, wir werden uns vom PC-Geschäft, von der PSG, wie das dort heißt, heißt trennen. Ohne irgendwie klar zu sagen, was mit dem Bereich geschehen soll. Also es war die Rede davon, einen möglichen Spin-off zu machen. Das heißt, das Unternehmen herauszulösen oder diesen Unternehmensteil herauszulösen, an die Börse zu bringen, zu verkaufen an irgendeinen Investor oder aufzulösen, keine Ahnung. Also da hat er sich auch nicht klar geäußert. Das hat, denke ich, in der Branche und vor allen Dingen auch in der Partnerwelt zu extremen Irritationen geführt. Also ich hatte, 2 Tage später war ich auf dem Systemhaus-Kongress in Düsseldorf, da waren auch die Systemhäuser da, die waren alle baff. Denen ist nichts mehr eingefallen. Die haben gesagt, was bitte ist denn da passiert? Mhm. So, und das ist, denke ich, schon ein interessantes Thema, mit dem sich viele beschäftigen. Und da sollten wir mal ein bisschen drüber sprechen und das analysieren. Mhm. Also das wären jetzt zumindest mal die Fakten. Man kann es chronologisch jetzt noch ein bisschen fortspinnen. Der Leo Apotheker hat diese Ankündigung nicht großartig überlebt. Der war dann noch 2, 3, 4, 5 Wochen da, glaube ich. Und jetzt hat die damalige eBay-CEO, die Frau Whitman, den Posten übernommen. Die kommt aus dem Aussichtsrat. Und da gibt es jetzt natürlich die nächsten Debatten. Aber jetzt fangen wir vielleicht erstmal mit der Strategie an. HP will sein PC-Geschäft veräußern.
Ja.
Was gibt es da für Meinungen dazu?
Ja, mittlerweile sind die ja stark auch wieder zurückgerudert. Ne? Und man muss sich halt ja nur verschiedene Interviews durchlesen, auch von Volker Smeed, dem Deutschland-Geschäftsführer, die er gegeben hat. Und der versucht jetzt also wirklich die Wogen zu glätten. Die Wogen waren sehr, sehr, das Meer aufgeschäumt. Da würde mich auch mal interessieren, Herr Wenninger, was Sie von Ihren Partnern gehört haben so zu diesem Thema und wie Sie es auch selber sehen. Die Wogen waren ja extrem hoch und jetzt haben die die Leute den Job, die wieder ein bisschen alles zu beruhigen, und jetzt ist ja mittlerweile so mehr die Rede, ja, so ist das alles jetzt nicht gemeint. Der Smeed sagt ja auch, wir werden auf jeden Fall weiter auch PCs bauen und Notebooks bauen, wir wissen nur noch nicht ganz genau, wie das organisatorisch sein wird und so, und jetzt ist alles schon wieder etwas anders als ursprünglich geplant. Also da muss man mal abwarten. Wie haben Sie es denn erlebt, Herr Wenninger?
Ja, also zur Entscheidung würde ich mich jetzt nicht erdreisten, eine Meinung abzugeben. Wer bin ich als Vorstand eines kleinen mittelständischen Unternehmens, so eine große Entscheidung so eines Weltkonzerns in Frage zu stellen oder überhaupt zu bewerten? Aber ich kann vielleicht ein bisschen davon erzählen, was uns erreicht hat. Und ich kann sagen, dass auf der kommunikativen Ebene, heißt Mail-Eingang, mich von HP-Management in meiner ganzen 25-jährigen Karriere in dieser Branche noch nie so viel Mail-Eingang erreicht hat, wie die 2 Wochen nach Bekanntgabe, dass die PSG möglicherweise zur Veräußerung steht. Das fand ich schon mal echt extrem überraschend. Und auch von Leuten, von denen ich auch wirklich noch nie gehört habe im Management. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch USA. Die dann englisch verfasste Statements über deutsche Assistentinnen, Sekretärinnen weiter geforwardet haben an uns, anhängend als PDF, also extrem strange. Und dass ich dann so den dritten, ich sag
was
mal...
Was war der Inhalt? Waren das alles nur so Beschwichtigungen und jetzt wartet erst mal ab und haltet mal die Füße erst noch still?
Ja. Also nachdem ich dann den dritten Mail-Eingang gleicher Natur hatte, habe ich dann auch mal drauf geantwortet. Die waren nämlich alle so in die Richtung, sehen Sie mir nach, etwas salopp, PSG ist super, wir stehen super im Markt da, stimmt ja auch, ja, ist ja
wir
wenig
sind Marktführer,
dran zu diskutieren, wir genau, und Marktführer. Wir stehen auch weiterhin mit Spitzenservice und Produkten etc. zur Verfügung und ich sage mal ein Stück weit Durchhalteparolen. Und ich habe mir dann erlaubt, zurückzuschreiben, also gemessen wird das an den Leistungen, das heißt, das müsste man eher den Partner fragen, als wie einfach zu behaupten, Punkt 1 und Punkt 2. Müsste man das vielleicht mal dem Management klar machen, dass diese Entscheidung getroffen hat und nicht den Partnern. Also ganz offensichtlich scheint man nicht so einverstanden damit gewesen zu sein. Habe aber keine Antwort drauf bekommen.
Hätte mich ja auch gewundert. Aber ich meine jetzt zu der Sache, wo Sie sagen, das wollen Sie nicht bewerten, wollen Sie nicht beurteilen, warum die PSG abgestoßen werden soll oder organisatorisch raus soll oder wie auch immer. Also klar war, der Leo Apotheker, den hat man natürlich damals zu HP geholt, in der Absicht nachzusehen, wo sind die margenstarken Bereiche bei HP Und wie kann man die stärker ausbauen natürlich? Und das große Vorbild, da braucht man gar nicht drum herum reden, ist die IBM. Klar. Also die HP will eigentlich mehr in Richtung IBM. Die haben ja damals die EDS zugekauft. Ja, das kriegt man auch nicht so richtig mit. Und irgendwie hat man auch so das Gefühl, das ist auch nie richtig angelaufen. War das die richtige Investition? Dann haben sie ja zeitgleich noch die Autonomy gekauft für 12 Milliarden, 12,5 Milliarden. Das ist ja auch ein irres Geld.
Ist noch nicht gekauft.
Oder ist noch nicht gekauft wollen, haben auf alle Fälle die Kaufabsicht. Ich denke auch mal, dass es wahrscheinlich zustande kommt. Zurück können sie da jedenfalls nicht mehr, was ich gelesen habe. So, geben ein Schweinegeld aus und es geht eigentlich alles in diese Richtung. Und das erinnert jeden natürlich sofort an die Geschichte mit IBM und die haben das damals an Lenovo verkauft. Aber nur die Kommunikation in dem Fall bei HP, die war ja eine ganz, ganz andere, also die war einfach eine Katastrophe.
Aber gibt es da nicht einen ganz wesentlichen Unterschied von der Ausgangssituation IBM damals und HP heute?
Inwiefern?
Nämlich dahingehend, dass die IBM ein Geschäftsfeld abgestoßen hat oder abstoßen wollte, was eben nicht in dem hochprofitablen Bereich war. Und nach meinem Kenntnisstand, vielleicht liege ich da falsch, ist es bei der PSG ja genau andersrum.
Ja, richtig.
Ja, 5,1% Marge machen die. Die ja, PSG.
500 Millionen Profit, glaube ich.
So ja, so um den Dreh.
Das ist ja schon.
Kann man sich jetzt überlegen, ob das viel oder wenig ist im Vergleich zu den anderen Dingen, die sie tun. Das muss man ja auch immer sehen.
Zumindest haben sie mal eine ziemlich klare Marktalleinstellung. Und das, glaube ich, war damals bei IBM nicht mehr gegeben. Sind schon über 40 und etwas vergesslich, aber ich meine, das wäre so gewesen.
Ja, also das ist sicherlich einer der Gründe. Ich meine, jeder fragt sich natürlich, warum haben die nicht von vornherein eine klare Strategie kommuniziert. Also warum ist der Herr Pedicke nicht hingegangen und hat gesagt, ja, wir werden die veräußern und zwar wie folgt. Wir bringen die an die Börse, die PSG, die wird in Zukunft Compaq heißen, als Marke, die haben sie ja immerhin, ist eine gute Möglichkeit und der Prozess wird jetzt so und so lange dauern. Aber die sagen, wir haben diese Entscheidung getroffen und das wird jetzt 12 bis 18 Monate dauern, bis wir wissen, wie wir das tatsächlich machen. Also sowas kann man doch einfach nicht kommunizieren. Also das ist für mich, ich finde es unmöglich, auch gegenüber den Partnern, gegenüber allen Beteiligten, so eine Kommunikationsstrategie an den Tag zu legen. Das geht einfach nicht. So, und dass man sich dann hinstellt und sagt, ja, wir konnten nichts anderes sagen, sie wissen ja wegen der Börse, die Börse reagiert da immer irgendwie. Also das halte ich für wirklich komisch und ich weiß nicht, ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Leo Apotheker in den Aufsichtsrat zitiert wurde, er hat gesagt, Leo, tu was, so geht's nicht weiter. Also der Entschluss wurde ja ganz klar geschlossen. Ja, und dann ist der raus, hat gesagt, dann machen wir eben die PSG mal Blatt raus, irgendwie, keine Ahnung. Also so kam es mir jedenfalls vor.
Ich hoffe wirklich inständig, dass es nicht so läuft.
Als die HP die Compaq.
Meyers kleine Welt.
Als die HP die Compaq damals übernommen hat, wusste das im Markt bis zur letzten Minute kein Mensch. Das heißt, dieser ganze Prozess, der ja, das war ja eine gewaltige Übernahme, war vorbereitet und ist abgeschlossen worden in völligster Stille. Es wusste keiner, es gab keine Gerüchte drüber, auf jeden Fall nicht im großen Stil. Das kam sehr, sehr überraschend. Und mittlerweile ist es bei der HP so, man stellt sich hin und sagt, die PSG wird verkauft, vielleicht irgendwann, schauen wir mal. Und da hat sich die Kommunikationskultur erheblich geändert. Denn der nächste Schritt war ja dann diese Indiskretion aus dem Aufsichtsrat, wo es dann geheißen hat, ja, also den Apotheker werden wir jetzt rausschmeißen, woraufhin der Kurs dann einen erheblichen Sprung gemacht hat. Also da ist die Kommunikation bei HP nach außen ist sehr, sehr schräg. Das war früher gar nicht so.
Also die Entscheidung ist das eine, Kommunikation ist das andere, aber Christian, du hattest gestern auf der Bahnfahrt was Interessantes erzählt, nämlich die Auswirkungen dieser Entscheidung auf das Geschäft, auch hier in Deutschland. Das ist ja zunächst einmal das, was uns hier so umtreibt. Und da hattest du von einer Bekannten erzählt, die irgendwie Einkäuferin ist bei...
Escada.
Erzähl nochmal kurz.
Also die ist eine Einkäuferin oder die Einkäuferin für IT bei Escada. Kennt ihr dieses Modelabel? Und die hat aktuell, also die habe ich das Wochenende drauf beim Grillen getroffen. Und da haben wir eben auch über das Thema HP gesprochen. Das war dann ein paar Tage eben alt. Und die hat gesagt, ja, also sie hat aktuell den Fall, dass sie hunderte von Notebooks einkaufen muss, die müssen einfach neu bestellen und das allererste, was sie gemacht hat, war das Angebot von HP gleich mal auf die Seite zu legen. Die hat sofort gesagt, HP ist draußen. seit heute draußen.
Warum?
Mit dem mache ich nicht.
Warum?
Und so, und ja, genau, habe ich auch gesagt, warum eigentlich? Ja, dann sagt sie, ich bin hier verantwortlich bei Escada dafür. Wenn da jetzt irgendetwas schief geht, wenn denen jetzt einfällt, sie können nicht mehr liefern oder mich da irgendwo hängen lassen und, da hänge ich drin. Dann hat er gesagt, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Sagt sie, dann bleibt halt Fujitsu und Dell noch im Rennen. Ne? Und ich glaube, dass das kein Einzelfall ist. Also die Verunsicherung, die ist einfach nach wie vor da. Vor allen Dingen eben im längeren Projektgeschäft, was passiert da? Dann Mitarbeiter bei PSG. Ich möchte kein Mitarbeiter bei PSG sein.
Ja,
ich weiß doch gar nicht, wie es weitergeht die nächsten 12 bis 18 Monate. Nicht.
Ja, aber okay. hören Sie auch solche Sachen von den Systemhäusern?
Absolut. Ja. Also wir haben eindrucksvoll die Reaktion sogar hier auf der SYN-IT, was die Anmeldequoten angeht. Mhm. Also eine unmittelbare, direkte Reaktion haben wir erlebt bei unseren Fujitsu-Zertifizierungen. Aha. Dass nämlich von heute auf morgen, wir müssen schon ein bisschen Werbung machen für die Zertifizierungen, aber bei der Fujitsu-Zertifizierung, die waren von heute auf morgen sackvoll ausgebucht. Und zwar ausschließlich von HP Systemhausbetreibern oder deren Technikern. Und das, denke ich, ist eine sehr eindeutige Aussage, dass da mindestens mal also eine extreme Verunsicherung da ist und man sich schon mal auf sozusagen Vorsorge nach Alternativen umsieht und das auf jeden Fall einen Schaden hinterlässt für HP.
Ja. Egal, wie die Sache ausgeht.
Genau.
Aha. Würde ich auch so sehen. Ja. Ein anderer Punkt, Herr Weddinger.
Eins möchte ich noch nachschieben. Ich halte es für einen riesengroßen zweiten Fehler, den HP macht, das WebOS aufzugeben und das Tablet-Geschäft aufzugeben. Für mich weiterhin eine strategische Fehlentscheidung. Das ist die einzige Firma, der ich es noch zugetraut hätte, in Richtung iPad und Richtung Apple was dagegen zu halten. Die haben ein super, super Betriebssystem, das wir von Palm haben. Das ist ausgereift, das funktioniert.
Für das sie viel Geld ausgegeben
haben.
Aber das ist kein Grund, haben wir heute Morgen gelernt.
Bitte?
Das ist aber kein Grund. Das haben wir heute gelernt.
Haben wir das heute gelernt?
Ja. Dem schlechten Geld noch heute.
Genau. Ach so, ja gut. Und es gibt ein Interview mit dem Leo Apotheker noch vom Anfang Juli. In All Things Digital hat er da lange drüber berichtet. Wo er die ganzen Potenziale von WebOS sieht, die hatten ja geplant, dass nicht nur in die Tablets reinlaufen zu lassen, das sollte auf die Drucker drauf, das sollte auf die PCs mit drauf, also die hätten da eine Infrastruktur aufbauen können, sensationell. Halte ich für einen Riesenfehler.
Aber auch da zeigt die Erfahrung von HP, dass sie da bisher nicht so brilliert haben. Also auch die ganzen Handhelds, die vor einigen Jahren noch das Nonplusultra waren, im Sinne von Wachstum, als sich noch nicht so klar herauskristallisierte, dass es eigentlich nur noch Smartphones geben wird. Da war ja durchaus Palm entsprechende so Gegengestückte. Das Segment, wo auch HP massiv investiert und ich glaube auch gekauft hat, was ist da draus geworden? Also es dürfte heute auch noch Gegenstand von jährlichen Abschriften sein.
Ja, also diese typische Ingenieurkunst von HP ist irgendwie verloren gegangen, habe ich den Eindruck. Also die HP war doch früher lange Zeit dafür bekannt, ein echtes Technologieunternehmen zu sein, die eigene Innovationen hatten. Man denke an HP-Taschenrechner zum Beispiel. Sensationell, diese Dinger, ja. Also
ich glaube nicht, dass wir die Ingenieurskunst verloren haben, sondern ich glaube, dass HP ein Stück weit Ausdruck auch der gesamten IT-Branche, die PC-lastig ist. Sehr. Wenn wir heute mal die IT-Branche anschauen, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, wer verkauft denn die Smartphones? Und wer verkauft denn auch die Tablets? Sind das denn noch die klassischen PC- und IT-Händler von gestern? Jein, vielleicht gerade noch so, aber die kriege ich heute in T-Mobile Shop, genauso wie ich sie im Online-Handel bekomme oder auch von ganz anderen Anbietern, also fremden Kanals aus unserer Sicht. Und vielleicht ist die Ingenieurskunst bei HP einfach ebenso PC und Notebook und Server und Storage fixiert, wie wir alle in der Branche sind und können einfach mit neuen Themen nicht so einfach umgehen.
Ausdruck einer gigantischen Hilflosigkeit.
Könnte sein, ja. Ist sicherlich was dran, ja.
Und wir haben ja vorhin gesehen, wo der Hauptkonkurrent von Apple plötzlich herkommt, nämlich dass dann Amazon mit den neuen Tablets.
Von unten, ja.
Hätte man das gedacht?
Nein. Sicherlich so nicht gedacht.
Hätte man sich denken können, ja vielleicht ja.
Darf ich jetzt mal zur Disziplin aufrufen? Bitte. Also wir haben gerade nur mal 15 Minuten, also wenn ich das richtig sehe. Und ja, sag ich ja. Also ich verkneife mir jetzt ein paar Sachen, die ich noch sagen wollte. Ich habe die Disziplin, ja. Herr Weddinger, nur noch ganz kurz. Das erste Halbjahr ist ja für die Systemhäuser sensationell gut gelaufen. Richtig?
Ja, eindeutig ja.
Wie läuft es denn jetzt? Und was erwarten Sie, was hören Sie von draußen, was die Erwartungen betrifft für die nächste Zeit?
Gestern bei der iTeam-Geschäftsführertagung, also bei den Systemhausgesprächen, ist unter anderem eine Befragung ausgewertet worden, an der um die 70 Systemhauschefs teilgenommen haben. Und da hat sich eins ganz klar als der Hauptengpass herausgestellt, zurzeit aktuell und akut: Personal.
Tatsächlich.
Und wenn Personal eng ist, ist das ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die Auftragsbücher voll sind. Und das ist jetzt auch immer noch so. Und ich war letzte Woche im Rahmen meiner Präsidiumstätigkeit vom Dachverband Mittelstandsverbund beim Unternehmen EDE, sehr großes Unternehmen im Eisenwarenhandel, 5 Milliarden Umsatz. Und da gibt es auch immer die Umfragen in dem gesamten branchenübergreifenden Verband. Es gibt derzeit de facto nicht wirklich Hinweise darauf, dass irgendwo die Wirtschaft einbricht. Also wenn, dann können wir es eigentlich nur herbeireden. Und im Unterschied von vor 2 Jahren haben wir vielleicht dieses Mal die Möglichkeit, diesen Blödsinn zu lassen, weil ja, es wird ja meines Erachtens nach zumindest mal von den Indizes her nur passieren, wenn irgendeiner oben von den großen Auftraggebern, gleich welche Branche, nervös wird und die Projektbremse zieht. Und wenn das passiert, sackt es halt durch nach unten. Aber die wirtschaftlichen Eckdaten, zumindest in Deutschland, sind doch kerngesund. Also
Ja, das hört sich gut an. Also prima. Sehr gut.
Also es gibt so ein paar Stimmen im Markt. Ich habe letztens mit jemandem von Intel gesprochen. Der hatte mir erzählt, dass Intel derzeit schon Einstellungen Stopp macht, was Personal anbelangt. Also gibt es Order aus Amerika, don't hire. Also die stellen im Moment niemanden ein und die Budgets werden auch leicht zurückgefahren in der Planung für nächstes Jahr.
Begründet oder aus Vorsorge?
Aus Vorsorge. Intel ist da, denke ich, sehr, sehr vorsichtig. Der hat mir dann gesagt, also das ist natürlich ein Intel-Mensch, der mir das erzählt hat, aber er sagt immer, Intel sei sehr gut darin, ich will es nicht sagen, in die Zukunft zu schauen, aber so eine Einschätzung zu machen, wie wird sich der Markt in den nächsten 12 Monaten, 18 Monaten entwickeln. Aber und da sehen die schon eine Eintrübung. Ist natürlich auch ein amerikanisches Unternehmen.
Aber darin liegt meines Erachtens nach oftmals einfach auch das Problem.
Das ist psychologisches
Man kann
Moment.
Aus realen Gegebenheiten auf die Bremse treten oder aus Vorsorge. Ja. Und was am Ende des Tages die Krise provoziert hat, die Vorsorge oder die reale Einschätzung, ist im Ergebnis ja furzwurscht.
Ja. Richtig, ja. Da haben Sie völlig recht. Ja, das stimmt. Nee, prima.
Okay.
Herr Wenninger, auch Ihnen vielen Dank.
Nehmen Sie
Dankeschön, dass Sie kurz da waren. Und jetzt bitten wir den Herrn Kaiser noch zu uns.
Genau.
Auf das Mikro. Kannst meinen Mate-Tee weiter trinken.
Danke, nein. Na, da haben wir schon einen neuen da.
Dürfen wir ein Fläschchen aufmachen?
Hier steht er schon.
Es würde nicht getrunken
ganz
werden.
Ganz nah hin mit diesem Mikro.
Es würde leider nicht getrunken werden.
Es würde nicht getrunken.
Ihnen
haben
das
Sie
gerne.
Schon mal probiert?
Auch das nicht.
Auch das nicht.
Gut. Das Experiment des ersten Schlucks müssten wir aber eigentlich durchführen.
Okay.
Also,
in einen ersten Schluck.
Also.
Aber Sie haben genug Themen, so 1 bis 2 Minuten jetzt auch vollkommen autark zu überbrücken.
Ja, naja, natürlich. Okay.
Machen Sie die Zeit, wo Sie sich übergeben müssen.
Nein, so schlimm ist es nicht. Aber da war jetzt gerade ein schönes Stichwort eben dabei vom Herrn Wenninger. Was?
Ja, jetzt lassen wir mal trinken.
Finde ich gut.
Danke, danke für diese ehrliche Antwort.
Jetzt weiß man nicht, aber er uns, ja genau. Also der Herr Wenninger hat gerade ein schönes Stichwort gebracht, fand ich, angesichts der Umfrage. Das war das Thema Personalkräfte.
Und deren Mangel.
Und deren Mangel, genau.
Ja, genau. Schön.
Gut, dass Sie mir weiterhelfen. Also ist ja echt ein Thema. Ist erst ein Rieses. Ist kein Alkohol drin übrigens. Ne? Ist ja wirklich ein Thema. Und Sie waren ja auf dem Systemhauskongress in Düsseldorf, haben einen Vortrag gehalten, der exzellent war. Ich fand ihn ganz, ganz klasse. Und da hatten Sie auch ein Stück weit darüber gesprochen, wie sich gerade kleinere und mittelständische Systemhäuser heute positionieren und aufstellen müssen und wie das Management oder der Geschäftsführer heute ticken muss eigentlich, um Leute nicht nur zu bekommen, sondern vor allen Dingen auch zu halten. Also Sie sprachen da von einer Öffnung und von einem Umdenken. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir das hier nochmal ein bisschen weiterspinnen, das Thema.
Ich versuche es, ob der Zeit auch kurz zusammenzureißen. Also wir haben von Herrn Scherer gehört, Problembewusstsein schaffen, auch mal eine bedrohliche Situation aufstellen. Sie hatten die Auswertung, 89% der großen 70 sagen, Fachkräftemangel ist doppelt so schwer in der Sorgenskala, denn Umsatz oder Ertrag.
Ja.
Und wenn wir jetzt uns die Arbeitsmarktentwicklung im Ganzen vollkommen branchenunabhängig in Deutschland ansehen, ich glaube, nächstes Jahr soll auch ein Demografiekonzept der Regierung kommen. Wir verlieren 500.000 Arbeitnehmer pro Jahr in diesem Land. Mhm. Und das wird dramatische Folgen haben, plus die Überalterung. Und dann auf die Branche reduziert, war meine These der, das freut mich, auch die Großen, die gerade da waren, nicht widersprochen haben, auch sie wie die Kleinen sind gänzlich unbekannt für den Bewerber. Die kennen eine SAP, die kennen eine Amazon, die kennen Google. Und wenn ich mir die Top 10 angucke und die Bewerber mal fragen würde, jetzt sagen sie noch mal, ob sie den Punkt 9, M&S oder so kennen. Niemals kennt er den. Nee, nee. Niemals. Nee. Insofern steht da erstmal das kleine und auch das große Haus vor der gleichen Aufgabe. Und es hat nur eine Chance, die Kultur rüberzubringen, nämlich über das Internet. Weil wie wird er aufmerksam? Es gibt ja keine Call-Out-Aktion wie bei Kunden, sondern der liest online etwas und ich habe nur die Chance, mich positiv zu präsentieren, indem ich das auf meiner Webseite mache. Es gab einen Vortrag zum Bereich Social Media. Mhm. Auch das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und wenn man dann eben bei den Motivatoren, die auch reinspielen auf das Thema, bleibe ich dann da auch und fühle ich mich wohl und entwickle ich mich. Auch diese Themen muss man schon in der Anzeige aufgreifen. Also ich hatte, glaube ich, eine Folie, dieses, unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Das ist unglaublich langweilig. Also das ist gut gemeint, aber schlecht gelöst in der Ausgangsdarstellung. Also man sollte über seine eigene Kultur nachdenken und diese auch wirklich schon online rüberbringen. Also nehmen wir mal Blogs als handfestes Beispiel. Der letzte Auszubildende, der 12 Monate da ist, warum schreibt er nicht mal, wie es nach einem Jahr ist? Wenn ich Bewerber wäre, würde mich genau das interessieren, was der sagt. Oder der Vertriebler, der angefangen hat. Ja. Wie ist es nach der Probezeit? Habe ich die zugesagten Gehaltssprung erhalten? Was auch immer. Oder bin ich schon weg und schreibe auf Kununu, bitte Leute, lasst mal sein mit dem Unternehmen. Also das rüberbringen, was die Mitarbeiter tatsächlich denken und sagen. Ich glaube, das ist wichtig.
Und also der Transparenz.
Punkt Transparenz kann man festhalten. Authentizität, ne? War auch eins meiner Stichwörter. Man wird nicht von heute auf morgen unglaublich locker. Also man sollte schon so sein und sich so geben, wie man ist. Ich weiß nicht, jeder, der schon mehrere Berufe hatte, kennt das vielleicht. Beim ersten Mal denkt man noch, mein Chef, mit dem komme ich nicht klar, ich gehe woanders hin im Vorstellungsgespräch, ist der super, der neue Mann. Nach 3 Wochen habe ich vielleicht einen anderen Eindruck. Ja. Also gleich so geben, wie man ist, auch online, denn da ist die einzige Plattform, um das zu lösen. Und für das kleine Haus, was Sie gefragt haben, was kann das noch speziell tun? Bin ich ein bisschen egoistisch. Hier ist natürlich das Netzwerk ein wichtiger Motor. Der Mensch strebt, der will gute Arbeit leisten. Der will exzellent sein. Macht einer von Ihnen Musik?
Nein.
Wir hatten heute Morgen, keiner hat 10 Stunden auf dem Puckel, eher gebrochene Arme. Zumindest optisch anscheinend. Also da verbringt man ganz viel Zeit und bekommt nichts dafür, außer Anerkennung vielleicht. Und ein paar Euro und ein Club Mate umsonst. Vielen Dank
nochmal. Gerne, gern geschehen.
Und man kann auch als kleines Unternehmen durch den Zusammenschluss mit anderen, ob das in der Kooperation ist, wie auch immer, in einem regionalen Netzwerk anzeigen, wir sind größer, wir kümmern uns um deine Weiterbildung, du kannst an andere Standorte gehen, das können nicht nur Große. Das muss man sich bewusst machen, Authentizität und die wesentlichen Treiber einzusetzen. Denn das Thema Geld bringt ja heute keiner auf der Webseite. Also manche haben es, glaube ich, mal versucht, hier Vertriebler, Sie bekommen 80.000 Euro. Ich sehe selten in der Stellenanzeige,
oder? Ja, das ist eher die Ausnahme, würde ich auch sagen. Das stimmt. Das ist richtig, ja.
Also Führung im Systemhaus ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch ein schwieriges Thema. Nicht nur im Systemhaus, in allen Unternehmen.
Absolut.
Ist ein ganz wichtiges Thema und es ist auch sehr, sehr schwer zu lösen, finde ich, und theoretisch zu behandeln. Was ich nur immer so den Eindruck habe oder was ich auch manchen vorwerfe, ist Leuten an der Spitze, dass sie es nicht wirklich ernst genug nehmen. Und das ist der einzige Vorwurf, den ich machen kann. Also, dass man halt dann die Mitarbeiter, die man hat, dementsprechend nicht wertschätzt, ja, und sie auch nicht nutzt zum Wohle des Unternehmens, indem man sie halt nicht gut behandelt.
Und also du zweifelst quasi die Veränderungsbereitschaft an, also die tatsächliche Veränderungsbereitschaft, dann das auch so zu leben.
Oder noch eine Stufe vorher, sehe ich das als Problem an, wie es in meinem Unternehmen ist? Also auch dort muss ich ja erstmal ein Problembewusstsein haben.
Was sagt, bei mir ist das ja gar nicht so.
Veränderung, und da muss die Veränderung bei mir anfangen. Das kommt noch erschwerend dazu. Ich kann das Problem nicht nur lösen, indem sich alle anderen außer mir verändern sollen. Ja, das ist in der Tat eine ganz allgemein sehr schwierige Führungsfrage.
Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. Also hier füllt sich so langsam.
Ja. Die warten auf die Verlosung.
Ich weiß es nicht, ob die alle wegen uns
die
kommen.
Die warten darauf, dass wir weitermachen. Wir müssen in die Verlängerung gehen.
Wahrscheinlich.
Wenn wir uns jetzt langsam warm geredet haben.
Ja, klar.
Schön, Herr Kaiser, bleiben Sie ruhig da.
Ja, gerne.
Wir gehen jetzt langsam Richtung Ausgang sozusagen. Ja. Wir haben ja traditionell immer noch ein Thema und da werden wir jetzt heute auch nicht drauf verzichten. Wir machen am Schluss immer noch ein paar Picks. Picks heißt bei uns, wir reden noch über ein paar Produktempfehlungen, Dienstleistungen oder tatsächliche Produkte, von denen wir sagen, die finden wir gut, können wir echt mal guten Gewissens weiterempfehlen. Oder aber auch, wir sagen, Hände weg davon, das taugt überhaupt nichts. Wer mag anfangen heute?
Ich fange an.
Damian fängt an.
Weil ich kann es nämlich ganz kurz machen. Meine Empfehlung heute, ich gucke nochmal eben kurz steht in der DAX. Meine Empfehlung heute ist, kaufen Sie bitte Aktien. Und zwar Aktien der Firma Klöckner, Extron und Kontron. Und bitte kaufen Sie ganz, ganz viel. Denn ich bin mit diesen Aktien sowas von in den Miesen. Also da müssen jetzt ganz viele da gekauft werden, dass ich wieder ein bisschen nach oben komme. Ich mache meiner Frau gar nicht sagen, wie sonst bei uns im Depot aussieht. Also Aktien kaufen.
Du hast Kontron heimlich gekauft.
Ja, aber du musst schon noch dazu sagen, warum sollte man jetzt diese Aktien kaufen.
Sind
günstig zu haben und du siehst tatsächlich aber ernsthaft Potenzial wieder nach oben.
Also auf jeden Fall. Also es sind alles kerngesunde Unternehmen. Ich sag's nur, Klöckner zum Beispiel, die standen vor 2-3 Monaten standen die noch bei 21 Euro. Die kriegen sie jetzt für 59. Wenn das kein Schnäppchen ist. Der Unternehmenswert innerhalb...
Was, sie standen bei 21?
Bei 21 Euro, die sind jetzt bei 59. Also 9,50
Euro. 9,50 Euro, ich
das,
59
habe ich das verstanden. Das ist mal ein Schnäppchen.
Ja. Da haben wir Hand aufs Herz, bei wie viel bist du eingestiegen?
Das sage ich dir nicht.
Oh Mensch.
Das sage ich dir nicht.
Und ich würde es noch nicht verraten.
Und nur mal am Rande, jetzt rede ich doch mehr, als ich wollte, die Analysten, also da über die kann ich mich wirklich nur wundern. Beim Beispiel Kontron, da war es so, Kontron ist eine Firma in Eching, die bauen so Embedded-Computer. Werden in Autos eingebaut, in Telekommunikationsgeräte
und so. War mal eine BMW-Tochter.
War mal eine BMW-Tochter. Machen ein sauberes Geschäft, sind extrem profitabel, hervorragend unterwegs, einer der weltweiten Marktführer in dem Bereich. Ist auch ein schönes Investment. Ich bin da ziemlich stark investiert sogar. Aber darauf wollte ich... Ich bin jetzt zwei Euro
pro Aktie.
Und da habe ich eine Analystenstimme gelesen. Das war meinetwegen Montag. Ja, da sagt diese Frau, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Analystenhaus es war, Kontron super, Kursziel sehe ich bei 10,70 Euro. Da habe ich gesagt, 10,70 Euro, klasse, ich habe bei dem und dem Kurs gekauft, das macht so und so viel Gewinn. 3 Tage später schreibt dieselbe Analystin, ja, macht die eine Korrektur ihrer Prognose. Die Daten haben sich eigentlich nicht geändert. Das Unternehmen hat keine weiteren Informationen rausgegeben. Ich korrigiere, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, ich korrigiere meinen Zielkurs auf irgendwie 7,40 Euro. Da habe ich gedacht, was ist denn da eigentlich los? Ja? Oder bei Klöckner war auch so. Anfang des Jahres, alle Analysten Klöckner kaufen. Überall war grün, kaufen. Das Unternehmen ist sensationell unterwegs. Ne? Und da war der Kurs bei 19,50 Euro, glaube ich. Das Mindeste war 27 Euro. Werden die in einem halben Jahr oder in einem Jahr sein? Alle. Ne? Ja, und dann kam der Halbjahresbericht oder Quartalsbericht von Klöckner. Die haben dann gesagt, oh, ist blöd gelaufen jetzt das Quartal. Nicht nur sind die Aufträge zurückgegangen, sondern auch noch die Preise sind zurückgegangen. Also tut uns leid, wir können unsere Ziele nicht erreichen. Ne? Plötzlich haben die Analysten alle gesagt, haben wir das schon gewusst, zack, Daumen runter, alles nur noch auf Rot und der Aktienkurs, habe ich ja gerade gesagt, um mehr als die Hälfte ist der, das ist ja nicht der Aktienkurs, das ist der Wert des Unternehmens.
Ja, ja, klar, aber so geht doch das Spiel da in diesem Aktienmarkt, oder?
Ja, sicher geht das so, aber
ja,
das, so,
was
das macht die Sache
auch
doch nicht besser.
Ja, das kann ich. Muss lernen, damit umzugehen, Damian.
Probleme immer als Chancen sehen, Herr Sicking. Auf jeden Fall.
Das tue ich ja. Deshalb halte ich ja die Aktien, weil die Chance, dass die wieder steigen, ist enorm hoch.
Ab morgen, auf alle Fälle.
Und wenn sie kaufen, dann noch mehr.
Andreas, dein Pick.
Ich habe einen total anderen. Ich habe diesmal einen. Und zwar, ich stehe so auf elektronisches Spielzeug.
Ja.
Also ich spiele ja Wii und ich stehe auch so auf so ferngesteuerte Dinge.
Es gibt tatsächlich einen ferngesteuerten Panzer mit integrierter Kamera.
Oh Gott.
Mit so integriertem Kamerasystem. Ist übers iPad zu steuern. Ja. Und hat eine Reichweite von über 200 Metern. Und es geht auch durch Wände. Das heißt, man kann damit um die Ecke fahren. Und ich finde den sensationell. Ich stell das mal auf die Webseite.
In die Shownotes.
Es gab das bis jetzt so als Plastikspielzeug, aber das ist schon wirklich sehr schick, sehr, sehr gut.
Was kostet das?
Kostet $150.
Ja.
Das ist schon echt eine Ansage.
Da wäre doch aber wahrscheinlich diese Drohne für dich noch viel interessanter. Hast du da mal von was gehört? Von dieser AR-Drone?
Ja, ich habe die auch schon mal gesehen, glaube ich.
Das ist ein Quadrocopter. Der hat also vier so, wie sagt man denn da, Propeller?
Ne?
Rotoren. Unten so eine Kamera und den kann man ja dann hier durch die Gegend fliegen lassen. Ne? Und
ja,
dann
auch
über das iPad und so.
Es gibt das auch als Zeppelin, bloß das mit diesem Ding zum Rumfahren finde ich schon wirklich gut.
Ja.
Ich habe die bis jetzt ohne Kamera so als, also und das ist schon richtig groß,
ja. Da
kann man schon echt was mitmachen.
Ja.
Man darf ja dann noch das iPad dazu kaufen. Ne? Also wer sich jetzt schon freut, mit nur $150 bin ich dabei, der hat noch eine zweite Chance, nämlich das iPad zu kaufen.
Das iPad haben wir neulich bei Freiraum schon angeschafft.
Okay.
Sonst hätte ich mir den noch nicht ausgeguckt.
Alles schon vorhanden, ne? Ist doch gut.
Ja, okay. Die wesentlichen Systemvoraussetzungen sind gegeben.
Und du, Christian?
Mein Pick?
Ja.
Mein Pick habe ich mitgebracht.
Oh.
Liegt auch schon die ganze Zeit hier. Sieht so aus. Fragt sich jetzt jeder, was ist das denn hier bitte eigentlich? Also, ich bin ja jemand, der sagt, man sollte Strom sparen, wo es nur geht. Und mittlerweile wird ja da auch viel getan, also man liest einfach nur noch mehr drüber und werden auch Tipps gegeben, wie man Strom sparen kann und so weiter. Ich bin hier über ein Produkt mal gestolpert der Firma Belkin, das mich begeistert hat und zwar weswegen, jeder kennt wahrscheinlich diese normalen Strommessgeräte, die so ein klobiges Ding sind und die steckt man in die Steckdose rein und dann das Gerät und dann kriegt man angezeigt, was es gerade aktuell verbraucht. Das ist nett, wenn Sie allerdings Geräte mal messen wollen, die an unzugänglichen Stellen sind, dann wird es einfach schwierig, ja. Was weiß ich, Kühlschrank oder in der Küche irgendwelche Sachen, ne? Dann kannst du das ja nicht hinten reinstecken, weil kannst du ja dann nicht mehr ablesen. So. Und da hat diese Firma Belkin, finde ich, was ganz Famoses gemacht. Die haben so ein Strommessgerät, das steckt man also da einfach dazwischen und haben dann endlich mal noch ein Kabel dran gemacht, dass man das dann rausziehen kann. Ne? Das kann man sich dann auf den Schreibtisch stellen und sieht dann jetzt hier, also unser Channelcast, da hängt jetzt alles dran, also hier der Notebooks und Pipapo, ist alles dran. Ah ja, gut.
Macht ein Foto.
Der zieht jetzt derzeit 60 Watt. Dann kann ich mir anschauen, was bedeutet das in Euro. Also wenn wir jetzt 365 Tage durch podcasten würden, so wie wir hier sitzen.
Ein Traum.
Würden wir 185 Euro Stromkosten verblasen.
Tatsächlich.
Und wir könnten feststellen, dass wir 371 Kilogramm CO2 ausstoßen dabei. Verbrauchen.
Schnell.
Na doch irgendwie, ja, also durch die Energie, durch den Strom, den wir ziehen, in die Atmosphäre blasen würden. Finde ich ganz toll. Man kann sich das auch für einen Monat berechnen lassen. Und sieht eigentlich auch ganz hübsch aus. Und sowas kann man sich durchaus mal auf den Schreibtisch stellen. Und kriegt da einfach mal ein bisschen Gefühl dafür, wie viel Watt und was das alles kostet und so.
Ja. Drei ganz sehr wertvolle Hinweise, wenn ich das zusammenfassen darf.
Dankeschön.
Ich das auch mal sagen darf. Also tolle Aktien. Auch so ein Panzer ist eine prima Geschichte. Und hinter meinem Kühlschrank wollte ich auch immer gerne mal hinsehen. Also ich bin jetzt schon glücklich.
Nein, Sie sollen nicht hinter den Kühlschrank schauen.
Doch, doch wirklich, finde ich klasse.
Wissen Sie, was Ihre PC-Drucker
Herr Kaiser, nehmen Sie sich noch
was zu sehr gut, das war es heute zu den Picks. Die Links dazu zu den einzelnen Produkten gibt es wie immer auf channelcast.de. Da machen wir dann immer diese Shownotes rein. Das heißt, wir machen da noch ein paar interessante Links rein, so über die Sendung, wo man sich noch weiter informieren kann und auch weiterlesen kann zu den einzelnen Themen. Und dann können wir jetzt mal bekannt geben, auf alle Fälle schon den Termin der nächsten Sendung. Hat den jemand im Kopf von euch?
Ja, 14.10.
Der 14.10.
Freitag, 14.10. Das ist der Tag nach der TechData-Veranstaltung.
Richtig, am 13. ist die TechData-Veranstaltung in München. Und am 14. werden wir dann wieder senden, direkt aus München, vom Damian Studio aus sozusagen. Das können wir schon mal bekannt geben. Wunschliste haben wir schon angesprochen. Dann nochmal unser Wunsch und wäre einfach schön, wenn Sie mal bei channelcast.de vorbeischauen, sofern uns Ihnen dieses Format auch gefällt, sich dort registrieren, dann bekommen Sie automatisch Nachricht, wenn wieder eine neue Sendung am Start ist. Zum Herunterladen, sie ist natürlich auch in iTunes verfügbar. Wir bloggen hin und wieder auch, sofern wir dazu kommen, und schreiben ein paar Artikel. Auch da kriegt man dann eine Nachricht drüber. Also es wird kein Spam sein, man bekommt so ein, zwei Nachrichten wahrscheinlich im Monat. Für uns wäre es einfach ein toller Hinweis, dass es gutiert wird. Und insofern wäre das sehr liebenswert. Es gibt natürlich jede Menge Feedback-Möglichkeiten auch. Sie können uns folgen auf Twitter, in Facebook, auf Google+. Das alles finden Sie aber auch auf der Website. Brauchen wir, denke ich, auch nicht weiter ausführen. So, dann sind wir eigentlich so ziemlich am Ende. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei den Gastgebern dieses Mal, ja, bei der Synaxon, bei unbedingt allen Beteiligten. Insbesondere sollten wir mal jemand benennen, der im Hintergrund die ganze Technik sozusagen geschmissen hat und alles für uns organisiert hat. Das ist die Hanne Kaub gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie hier gerade irgendwo in der Nähe ist. Sie ist da hinten, aber wir applaudieren trotzdem mal. Also, ganz herzlichen Dank. Es geht jetzt weiter, glaube ich, mit der Verlosung.
Ja.
Wir blenden uns für heute aus, freuen uns noch auf einen spannenden Abend und ja, alles Gute. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Damian, vielen Dank.
Ciao.
Servus.
Bis dahin.
Jetzt kommt noch das, jetzt muss ich hier noch...
das Extra.
Ja, so, genau. So, aufpassen.
Der Channelcast wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Synaxon.
So, und jetzt kommt unsere Musik natürlich noch.
Dieser Channelcast wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Synaxon.